Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hello, hello, hello. Jubiläumsfolge, Folge 30. Und alle guten Dinge sind drei. Wir haben die dritte im Bunde, das Team Canyon Swam am Start. Letzte Folge ging es schon mal kurzweilig um sie. Und jetzt ist sie da. Lisa Klein, herzlich willkommen.
Hallo.
Lass uns mal direkt, ich habe gestern natürlich wie immer die Folge vorbereitet und ich bin ganz schön ins Staunen gekommen, wie viele Medaillen du schon hast, so bei WMs und EMs. Du bist ja so richtig bei Meisterschaften, läufst du mal zur Höchstform auf, wie sich das so rausliest aus deiner Erfolgsliste.
Ja, ich denke, die letzte Saison habe ich auf jeden Fall ordentlich gesammelt. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe fleißig gesammelt, viele Medaillen, aber habe nicht einen Titel gewonnen. Also da ist noch Luft nach oben.
Weißt du, ich habe mal rausgeschrieben, wie viel, es geht jetzt nur um Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, wie viele Medaillen du hast. Weißt du das aus dem Kopf?
Also jede einzelne Medaille ist mir sehr viel wert, aber ich habe sie jetzt nicht, ich verbinde damit ja auch das Radrennen und zähle jetzt nicht nur die Medaillen. Also die
ich habe gezählt, ich weiß es.
Erzähl,
hau raus. Was schätzt du bei Bronze? Wie viele Bronzemedaillen hast du? Also ich habe von...
Insgesamt? Auf deutschen Meisterschaften
nee,
auch?
Nee, nur WM und EM.
Sieben, acht?
Sieben.
Okay.
Sieben Medaillen.
Ja, so, ja, war ich jetzt ja gut dran. Ich habe echt jetzt geschätzt. So.
Wie viel Medaillen hast du bei Silber? Wie viel hast du da gesammelt?
Fünf?
Acht.
Oh, okay.
Acht Silber.
Okay, also eins gesteigert.
Aber goldene müsstest du wissen. Wie viele goldene Medaillen hast du?
Eine.
Sehr gut. Genau, es war...
Ah, sowas weiß ich noch. Ne?
Weltmeisterin. Und wie viele deutsche Meistertitel hast du? Ich habe also seit Nachwuchs, seit ever.
Oh, okay. Mhm. 10, 15?
Ach, doch so viele. Ich habe nur sieben rausgefunden.
Oh,
okay.
Krass, okay. Mhm.
Aber auf jeden Fall
hast du Bahn mitgerechnet?
Ja, Bahn habe ich mitgerechnet eigentlich.
Okay.
Mhm. Zumindest alles das, was ich so rausfinden konnte. Vielleicht stand das nicht alles dabei. Mhm. Ja, also wie ihr jetzt schon gehört habt, Lisa Klein ist am Start. Kurze Zwischenfrage. Was schätzt du, wie viele Medaillen ich schon gewonnen habe bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften?
gute Frage. In der Elite auch?
Ja,
oder
seit
nur?
Immer, auch seit Nachwuchsklassen.
Ah ja, okay, weil du bist ja auch Bahn gefahren, da hast du auf jeden Fall Medaillen gewonnen. Das weiß ich, das kann ich mich dran erinnern. Und Straßen-WM, so fünf.
Fünf?
Hm. Also internationale Medaillen,
ja,
ne?
Ja, genau, internationale.
EM, ja, fünf?
Null.
Null? Auch im Juniorenbereich auf der Bahn nicht?
Nie. Ich habe nie eine Medaille geholt bei WM oder EM.
Hast du nicht mal einen Vierer auch dabei?
Ja, oder bin ich Vierter geworden.
Ah, okay. Das erstaunt mich jetzt. Aber bei der EM habe ich doch auch was in Erinnerung.
Ja? Nee. Also da musst du mich verwechseln.
Okay. Aber also das, lustig, also was jetzt in meinem Kurzzeitgedächtnis ist, ist zum Beispiel, dass du letztes Jahr eine Etappe in Yorkshire gewonnen hast.
Genau. Aber ich fand das so lustig.
Aber ich bin nicht so jemand, der immer so auf die Medaillen, also...
Nee, ich fand das nur lustig, weil ich halt bei dir gestern geschaut habe und dachte ich, es gibt's ja gar nicht. Also ich wusste schon, dass du immer mal wieder auf dem Podium standest oder mal Weltmeisterin warst, aber dass du dann irgendwie in Summe so oft dabei warst, war schon sehr, sehr beeindruckend. Hm. Und dann dachte ich mir so, ey, das gibt's ja gar nicht. So, weil ich halt, wie gesagt, ich war noch nie bei EM oder WM auf dem Podium. Und auch in den Nachwuchsklassen, halt immer Vierter, Fünfter, was weiß ich, aber nie auf dem Podium. Das fand ich lustig. Da dachte ich, ey, komm, die Schätzfrage stelle ich ihr. Und du hast dich auch richtig schön
erwischt,
du hast dich schön reingeredet. Ja, ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern. Und dann so, ja, null. Ah, okay. Na gut. Ja. Ich fange mal an, dich vorzustellen. Das mache ich ja immer. Mhm. 15. Juli bist du geboren. Jahrgang 1996, also das heißt, du bist 23 Jahre alt, kommst aus dem schönen Saarland, in Saarbrücken geboren. Laut Internet bist du 1,69 groß und wiegst 61 Kilogramm. Ist auch immer fies, das bei einer Frau zu sagen, ne? Mhm. Und du bist vor allen Dingen auf der Bahn, also was heißt vor allen Dingen, du bist auf der Bahn und auf der Straße aktiv, was ja auch nicht jede macht, so wie ich fahre nur auf der Straße eigentlich. Ja, du machst beides. Du hast angefangen beim RSC Überherren 2006 bis 2009, bist dann 2011 bis 2014 beim RV Edelweiss Kandel gefahren. Warum, was war mit dem Jahr 2010? War da irgendwas oder ist das einfach nur eine falsche Angabe?
2010?
Ja, weil da fehlt ein Jahr so bei den Vereinen zwischendurch.
Nö, das war dann über, also ich bin von Überhahn, also weiterhin auch Mitglied geblieben und bin dann quasi aufs Heinrich-Heine-Gymnasium und dann dadurch habe ich den Landesverband gewechselt, dass ich da im Bundesliga-Team und auf der Bahn mit rumreisen kann, einfach wegen der Unterstützung. Und dann bin ich quasi in die Rheinland-Pfalz zum RSC Kandel gewechselt.
Ja, dann war das wahrscheinlich einfach nur ein Übertragungsfehler meinerseits. Genau, dann bist du direkt nach den Juniorinnen dann Profi geworden beim Team Bigler. 2015, 2016 und 2017 warst du da. Und jetzt bist du schon in der dritten Saison fürs Team Canyon Swam. Ja, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Erfolge rausgeschrieben. Ich nenne jetzt einfach mal die größten. Du warst Weltmeisterin 2018 im Mannschaftszeitfahren. Du hast in der Mix-Staffel letztes Jahr 2019 bei der Straßen-WM die Silbermedaille gewonnen. Bei der Bahn-Weltmeisterschaft hast du 2019 die Bronzemedaille in der Einerverfolgung geholt und die Bronzemedaille in der Mannschaftsverfolgung 2020. Bei der Straßen-EM hast du Silber in der Mix-Staffel auch letztes Jahr geholt und die Bronzemedaille im Straßenrennen letztes Jahr. Und bei der Bahn-EM hast du Silber in der Mannschaftsverfolgung geholt. Das waren jetzt so alle Meisterschaftserfolge. Du siehst, die Seite ist sehr lang, die zweite Seite.
Ich will jetzt aber nicht alles vorlesen, nee, oder?
Okay. Du hast auf jeden Fall auf der Straße auch noch einiges gewonnen. Eine Etappe bei der Thüringen-Rundfahrt. Ja.
Die war sehr entscheidend für mich und emotional.
Ja? Erzähl doch mal.
War mein erster Sieg.
Ja?
Ja, mein erster richtiger Sieg, wo ich mal als erstes über die Ziellinie gefahren bin. Und da ab dann hat es auch Klick gemacht. Also das war extrem wichtig. Ja. Wie gesagt, ich zähle nicht die Medaillen, sondern eher auch, was war das Emotionalste und das Wichtigste so für mich? Und ja, das war...
Du hast ja auch letztes Jahr dann direkt die Bene Ladies Tour gewonnen, also die Gesamtwertung und eine Etappe und ein Prolog. Mhm. Dann die Here's the Aging Tour auch in die Gesamtwertung. Also kann man ja sagen, dass du schon auf der Straße dann richtig eingeschlagen hast letztes Jahr. Also ich glaube, ich habe mir aufgeschrieben 11 Profisiege mittlerweile schon mit gerade mal zarten 23 Jahren. Da ist auf jeden Fall eine goldene Zukunft ja eigentlich vor dir im Straßenrennsport, sowohl im Sport auf der Straße als auch auf der Bahn.
Ja, das ist auf jeden Fall, das streben wir auf jeden Fall an und ich denke, ich habe da gute Unterstützung mit meinem Team. Und wie wir, ich denke, alle Leistungssportler auch sind, manchmal überehrgeizig. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass da, denke ich mal, ein guter Leitfaden dabei ist und man auch sehr oft gepusht wird, aber auch ab und zu mal gesagt wird, ey, okay, also wie gesagt, du erinner dich dran, du bist noch 23 und eine Medaille ist sehr viel wert und die Siege, das ist der next Step. Und wie gesagt, ich bin da schon sehr froh, dass ich da sehr professionelle Umgebung habe, die mir da zur Seite stehen und so kann ich Jahr für Jahr eine Schippe drauflegen. Und klar, so will man weitermachen, Hauptsache verletzungsfrei. Und auch ab und zu das gewisse Glück dann an dem Tag X.
Genau auf dieses Umfeld und wie du da hingekommen bist, will ich mich natürlich heute in der Podcast-Folge mit dir unterhalten. Es ist übrigens auch für mich eine Premiere. Du bist die Erste, die in Radklamotten mir gegenüber sitzt.
Du bist hier direkt, hast gepetzt.
Du bist direkt mit dem Rennrad bei mir zu Hause vorbeigekommen und wir sitzen uns jetzt gegenüber und nehmen die Folge auf. Und weil du in einem schönen deutschen Meistertrikot hier sitzt, will ich das natürlich auch noch erwähnen, dass du auch deutsche Meisterin auf der Straße so schon warst, 2017 in Chemnitz und letztes Jahr deutsche Meisterin im Zeitfahren. Und somit sind wir jetzt eigentlich so richtig in der Folge. Ich glaube, du bist ganz gut vorgestellt worden. Ihr habt gehört, sehr, sehr viele Erfolge. Fangen wir aber mal ganz vorne an. Wie bist du dann überhaupt zum Radsport gekommen?
Ja, also ich bin durch meinen Papa an den Radsport gekommen. Bin früher Motocross gefahren mit dem zusammen, er auch. Wir wohnen ja ziemlich nah an der Grenze. Und dann in Frankreich gab es da eine Rennstrecke im Wald. Und da sind wir Motocross gefahren und meiner Mama habe ich immer getanzt in der Tanzgarde und dann irgendwann haben die sich dann auch Fahrräder gekauft, um einfach fit zu bleiben. Und dann wurde ich auch auf dem Mountainbike gehockt und dann ging es zum Verein. Mein Papa hat es dann auch immer extremer gemacht mit Mountainbike-Marathons und dann Safalskarrennen und dann hat er mich mal an den Start gestellt mit einem Mountainbike, musste ich ein Straßenrennen fahren da in Überherrn. Und das fand ich total doof, weil die anderen hatten ja alle Vorteile und ich war viel zu langsam mit meinem Mountainbike. Ja, und dann habe ich vom Verein, durfte ich mal also Proberunden fahren mit so einem Rennrad. Und dann ja war ich eigentlich die ganze Woche zweimal im Vereinstraining und so kam das halt langsam, ging es immer mehr in Richtung Radsport. Ich habe auch mal Leichtathletik ausprobiert und ich war ziemlich untalentiert, bin über die Hürden gestolpert und so. Also ich kam da nicht so klar. Ja, und dann irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, aufs Heinrich-Heine-Gymnasium zu gehen.
Das ist die Sportschule in Kaiserslautern.
Genau, aufs Internat dann. Das war echt ein großer Schritt für mich, weil ich auch ein Familienmensch bin und von zu Hause weg. Das war schon schwierig. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo es dann mehr in den Leistungssport reinging und ich mich aufs Fahrradfahren mehr konzentriert habe und da auch meine Stärken gefunden habe. Und da wurde ich dann groß.
Das ist interessant, weil ich auch Leute, die meinen Podcast schon öfters jetzt gehört haben, die wissen auch, dass ich auch viel über die Sportschule schon erzählt habe. Ich war ja in Erfurt und mich das sehr geprägt hat und ich da sehr, sehr gerne dran zurückdenke an die Zeit.
Ich auch.
Und wie war für dich die Sportschulzeit? Das ist schon eine Lebensschule, ne?
Ja, es war eine verdammt geile Zeit. Deswegen bin ich auch hier. Ich besuche jetzt eine Freundin, eine Judokarin, die kommt gebürtig aus Bonn. Und die hatte jetzt Geburtstag und wohnt jetzt hier auch. Also die Wege gehen klar auseinander und trotzdem sieht man sich immer wieder und stehen halt solche Freundschaften. Wir hatten eine verdammt tolle Zeit dort und auch im Radsport. Man hatte sehr viel Spaß und auch tolle Unterstützung. Es wurde gut kombiniert, die Radrennen mit der Schule. Ich musste halt schon viel aufarbeiten, weil ich halt sehr viel auch gefehlt habe, weil ich halt Bahn gefahren bin und dann ab und zu mal 9 Wochen Sommerferien hatte oder so länger. Ja. Zum Abi habe ich mich dann schon sehr auf die Schule fokussiert und habe da dann auch durchgezogen.
Ja, ich habe auch bei der Recherche herausgefunden, wir haben gerade schon lange über Medaillen geredet, dass du deine allererste internationale Medaille war im Bahnsprint. Da denkt man sich natürlich auch, okay, jetzt bist du auf jeden Fall absolut im Ausdauersport angekommen, schon seit einigen Jahren Profi, aber die erste Medaille war im Bahnsprint, also im Kurzzeitbereich auf der Bahn. Wie kam es dazu?
Das war ja im selben Jahr, ne? Also das war zwar die erste Medaille, aber ich habe da noch ein Punktefahren aus Silber gewonnen. Also ich bin quasi auf der Bahn Ausdauer und Sprint parallel gefahren. Das kam dazu erstens, ich wollte erstmal gar keine Bahn fahren, nur 17, weil ich hatte Angst davor. Es war so steil alles und dann, das gehörte zur Ausbildung dazu und da haben wir Bahntraining gemacht und im Sprintbereich hat halt eine zweite Sprinterin für einen Teamsprint gefehlt. Ich konnte nie so gut anfahren, aber ich war 500 Meter fliegend sehr schnell und da hat dann Herr Ziegler damals gesagt, Herr Mühlfriedl, ich muss mir die jetzt mal ausleihen, hier für einen Teamsprint. Und so kam das dann, hatte ich die Unterstützung und das Wissen eben und auch die Trainingspartner. Und da hat man sich darauf fokussiert und somit dann bei einer EM im Sommer und WM auf der Bahn bin ich dann quasi zweigleisig gefahren, beide U19 Jahre und durfte da auch mal reinschnuppern. Ja, war eine gute Erfahrung, aber ohne die starke Teamsprintpartnerin, die ich da hatte, wäre das halt auch nicht so möglich gewesen.
Dorin Heinze war das, ne?
Ja, genau. Und wenn man, also das ist jetzt unfassbar, ich habe die jetzt erst vor kurzem in Erfurt getroffen. Da kam sie spontan, bei uns vorbei, weil sie was ausgeliefert hat, was wir bestellt haben. Und ich habe, es ist verrückt, genau. Die habe ich jetzt erst vor kurzem wieder getroffen. Die hat sich auch total verändert und hat auch einen total anderen Lebensweg eingeschlagen. Und war interessant.
Genau, und ich kann mich gut daran erinnern, da war ich schon in der U23, weil du gerade über die Junioren- oder Juniorinnenjahre geredet hattest, dass du im zweiten Jahr Junioren warst, du ja dann deutsche Meisterin auf der Straße und im Zeitfahren. Und was ich auch so mitbekommen habe, du galtest auf jeden Fall als sehr, sehr großes Talent und bist dann, wie ich gerade schon erzählt habe, direkt nach der Juniorenklasse, nach der U19, bist du Profi geworden. Was ja jetzt im Männerradsport auch viele machen, Marco Brenner oder der Remco Evenepoel sind jetzt auch im Männerbereich, haben die U23 übersprungen, sind direkt Profi geworden. Im Frauenbereich hat das auch was damit zu tun, dass es eigentlich keine U23 wirklich gibt. Aber wie war das damals für dich, so von der Nachwuchsklasse auf einmal, zack, Profifahrerin? War ja sicherlich ein großer, großer Schritt.
Ja, wie du schon sagst, es ist ein großer Schritt und auf dem Papier war ich zwar Profi, aber im Kopf war ich alles andere als ein Profi. Ich habe zwar schon einigermaßen gut trainiert, aber noch lange nicht so verhalten oder mein Leben danach gerichtet, wie das sein sollte als Profi. Und ich war auf jeden Fall, 2015 habe ich erstmal mein Abi gemacht, im Januar habe ich meine, und im Januar die Klausuren schriftlich, dann die mündlichen im März und dann bin ich in die Saison gestartet mit ein paar Radrennen und bin dann Mitte des Jahres im Sommer zurück zur U23 EM nach Athen, also wieder zurück auf die Bahn und bin dann nur noch eine Rundfahrt, diese Bowls Ladies Tour Ende des Jahres gefahren. Holland Ladies Tour war das damals. Und dann ja im Winter halt auch auf der Bahn gewesen, Vorbereitung für 2016. Das war immer ein Streitpunkt auch, es ist halt immer schwierig mit so einem Straßenteam, wie das halt so ist, Bahn und Straße zu kombinieren, gerade für eine junge Fahrerin. Und es war aber von Anfang an abgesprochen, eben für Olympia, wenn ich da die Chance habe, selbst als Ersatzfahrerin, dass wir dann das auf der Bahn angehen, weil das für mich halt auch ein gutes Erlebnis ist und halt auch Erfahrung sammeln halt für später. Und ja, da war ich gerade mal, ich bin gerade 19 geworden, bin ich dann nach Rio gefahren. Und bin dann quasi auch wieder im Sommer auf die Bahn zurück. Also ich bin keine Straßensaison nie durchgefahren. Und 2017 war dann meine erste Straßensaison tatsächlich erst. Und ich glaube, dass es jetzt im Nachhinein gar nicht mal so schlecht war, weil so hat man auch, also ich denke schon, dass es schwierig ist, direkt Juniorenbereich, direkt in die Frauen und bam, durchziehen. Ich glaube schon, dass es der Weg schon richtig war, auch auf die Bahn zurückzugehen. So wurde ich einfach nicht kaputt gefahren, sagen wir es mal so. Mhm. Weil es kann ja keiner in mich reinhören. Und ja. Trotzdem habe ich an mich als Straßenfahrerin absolut nicht geglaubt, gell? Ich dachte eher so, ja, ich bin eine Bahnfahrerin und auf der Straße, oh Gott, das ist alles, die fahren mir alle weg und ich bin eine tolle Helferin, alles schön und gut. Und mein ehemaliger Teamchef, der hat echt auch an mich geglaubt und mir richtig in den Hintern getreten, was das Sportliche angeht, auch als Zeitfahrerin echt an mich geglaubt. Und hat mich da wirklich sehr gut unterstützt und mir sehr viel Wissen an die Hand gelegt. Und somit bin ich dann 2017 meine erste richtige volle Straßensaison gefahren und habe mich darauf fokussiert, auch weil er gesagt hat, nee, du machst das jetzt einfach mal, du musst das jetzt so machen. Und also die Bahn war immer so ein bisschen Streitpunkt und somit habe ich dann 2017 da mit meinem Team durchgezogen. Und ja, mir selbst bewiesen, okay, ja. Es läuft auf der Straße, es geht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du bist ja dann auch 2017 in Chemnitz damals Deutsche Meisterin geworden als Beispiel. War ja ein Riesenerfolg. Und mit 21
genau, Profimeisterin. Also bin gerade da 21 geworden.
Also also ich meine, ist ja schon Wahnsinn, wenn man so jung dann auf einmal deutsche Profimeisterin ist. Und ich meine, du hast das Erlebnis Olympische Spiele mitgenommen noch auch, ne? Auch cool.
Ja. Ja, definitiv.
Ja. Und was ich ja so ein bisschen weiß, dass du dann nach der Sportschule in Kaiserslautern den Weg auch nach Erfurt gesucht hast. Du bist dann nach Erfurt gezogen. Und wie kam dieser Schritt, dass du gesagt hast, ich will nach Erfurt und du lebst ja momentan immer noch da und trainierst auch da. Das ist ja dein Lebensmittelpunkt.
Genau, also das war dann so, dass ich hatte ja Internat, eine feste Struktur gehabt, immer eine Trainingsgruppe, Trainingszeiten, wie das halt so ist. Und nach der Schule bin ich dann Profi geworden und die Schule ist aber komplett weggebrochen, gell. Und das war halt dann für mich, ich stand dann halt da so ein bisschen im Leeren. Ich hätte auch in Kaiserslautern natürlich bleiben können, weiterhin. Nur war es so, ich wollte halt bei meiner Familie sein oder bei meinem damaligen Freund und der war eben in Erfurt und der konnte nicht die Trainingsgruppe wechseln. Und somit habe ich zwischen Erfurt und, also in fast ein Jahr, dann halt zwischen Erfurt und zu Hause gependelt, habe aber meinen Trainer nicht regelmäßig gesehen und mit dem alles online, das war total schwer. Und dann habe ich aber gesehen, was es in Erfurt alles gibt, die ganze Infrastruktur, ein Trainer, eine Trainingsgruppe, feste Zeiten. Ich konnte mich da zwar ab und zu mal anschließen, aber es war halt nicht so, also es war schon dann merkwürdig, gell? Und dann habe ich gesagt, okay, ich war noch nie ein Fan von halben Sachen. Vielleicht ist das ein guter Schritt, einen Neuanfang zu wagen. Und somit habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben, privat und wie auch in meinem Sport, für meinen Sport und bin dann nach Erfurt gewechselt. Ja,
ich glaube, das war ein, zwei Jahre, bevor ich abgehauen bin aus Erfurt.
Wie war eigentlich deine Zeit in Erfurt? Jetzt erzähl mal von deiner Zeit im Internat. Hast du viel Scheiße gemacht?
Das habe ich schon sehr, sehr ausführlich erzählt. Mit meinem damaligen Kumpel Fabian Fritz habe ich mal eine Folge aufgenommen. Die musst du dir mal anhören.
Die muss ich mir anhören, da habe ich bestimmt einiges zum Lachen.
Da wird auf jeden Fall viel Mist gebaut.
Ich habe von meinem Trainer schon ein bisschen was gehört.
Ey, auf den
hast du immer für Stimmung gesorgt bei den Fahrten, ne?
Auf den werde ich jetzt zu sprechen gekommen.
Ja, Herr Beckert, Michael Beckert.
Das ist ein aktueller Trainer, mein damaliger Juniorentrainer ist. Und da komme ich wieder an die regelmäßigen Hörer, die das hören. Ich glaube auch genau in der Folge habe ich, Herr Beckert in den höchsten Ton gelobt, dass er so für mich in meiner kompletten Zeit bis jetzt für mich mein prägendster Trainer war, der es auch geschafft hat, bei mir so ein bisschen den Schalter umzulegen von Clown zu ey, du bist gar nicht so schlecht, du kannst ja eigentlich auch was machen. So, wenn du mal ein bisschen fleißiger wirst, dann kannst du schon was werden. Und ja, ich bin ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Und deswegen wollte ich dich fragen, ja klar, wie du trainierst immer noch mit Herr Becker zusammen und sehr zufrieden wahrscheinlich und auch sehr erfolgreich, wie man ja sieht.
Ja, definitiv. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Man musste natürlich erstmal vertrauen und ja, eine Routine aufbauen. Ist ja logisch. Ich meine, es war alles neu. Es hat eigentlich ziemlich gut und schnell funktioniert, hat dann auch harmoniert. Und ja, jetzt kennen wir uns mittlerweile so gut, dass er auch wirklich, also früher hat er mich sehr viel angetrieben und hat mir auch immer wieder gesagt, hey, du musst mal richtig Profi werden jetzt, du musst mal darüber nachdenken, mehr und mehr. Und ja, und somit jetzt zum Beispiel mit Absprachen ist eigentlich ziemlich entspannt. Also wenn ich jetzt sage, auch okay, es geht heute mal nicht oder es geht heute super gut, dann ist er da auch anpassungsfähig und lässt mir da auch ein bisschen mehr Freiraum, was halt früher zum Beispiel eher bei mir ein bisschen schwieriger war. Und was ich halt auch jetzt sehr, 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 sehr toll finde, ist, jetzt kam das neue Team dazu und sehr viel Wissenschaft und sehr viele neue technische Sachen. Allein schon nur ein simples Beispiel mit einem Trainingspeaks. Er hatte vorher Golden Cheetah, glaube ich, weiß es gar nicht ganz genau. Und die Auswertung und auch wenn jetzt Lars mal Input gibt, man könnte das und das und die Intervalle mal zu dem und den Zeitverkurs machen. Ne? Genau, Lars genau. Teutenberg. Dass er da immer offen für was Neues ist und sich da weiterentwickeln will und dann nicht irgendwie sagt, okay, nee, meine Prinzipien und so wird trainiert und so wird das schon immer so gemacht. Und ganz im Gegenteil, da ist er offen für neue Sachen und ja, hat da auch immer ein offenes Ohr, aber trotzdem eine sehr neutrale Meinung, weil er steht ja weder in der Partei, okay, du musst jetzt Bahn fahren, Nationalmannschaft und musst dort und dort gut schnell fahren oder halt von meinem Straßenteam, nee, du musst dort und dort schnell fahren und er hat immer eine neutrale Meinung und sagt mir auch sehr oft einfach ins Gesicht, okay, das und das war gut, ich habe mir das und das auf Video angeguckt vom Radrennen und was hast du da eigentlich gemacht? Ja. Also, ja.
Ja, nee, war für mich, ich kann das nur loben, Herr Beckert war für mich auch immer absoluter Top-Trainer, auch gerade was Taktikschulung anging, bei mir damals im Punktefahren und so hat er mir auch
auf der
Bahn im Punktefahren, das konnte er immer sehr gut anleiten und auch was du jetzt gerade so beschrieben hast, ich glaube, das ist ja jetzt auch bei dir wahrscheinlich dann ein Reifeprozess gewesen, wenn man, wie gesagt, mit 19 oder 18 so früh Profi wird, jetzt bist du 23, das sind 4-5 Jahre, da wird man ja auch ganz anders im Kopf und ja, dann ist es schöner, wenn man mit so einem Trainer zusammenwächst, glaube ich. Und in der letzten Folge habe ich ja schon angekündigt, dass du nach Köln kommst, weil ich schon mit Tanja einen Podcast gemacht hatte und mit deiner Teamkollegin Christa Riffel. Und dann hattest du jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, dass du schon von vielen Leuten Nachrichten bekommen hast, so hey, was ist denn da los, ziehst du nach Köln? Und ja, frage ich einfach mal direkt, du hast auf jeden Fall vor, das können wir ja mal jetzt aus der Welt schaffen. Du willst auf jeden Fall in Erfurt bleiben. Ist es für dich jetzt nicht eine Alternative, woanders hinzuziehen?
Ich will in nächster Zeit auf jeden Fall erstmal in Erfurt bleiben. Wo es mich irgendwann mal hinverschlägt, das weiß man nie. Aber ich bin in Köln privat auch zu Gast und hatte auch ein warmes Willkommen von Lars mit Christa zusammen. Wir sind direkt mal Intervalle hier gefahren und auch gestern haben wir einen kleinen Test gemacht. War geil und ich denke auch, ja, wenn es die Zeit mal hergibt und man nicht nur in Wettkampfphasen ist, ist es immer mal eine gute Alternative, hierher zu kommen und mal sowas machen zu können. Das bringt einem enorm voran. Alleine mache ich sowas nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin da eher Rennfahrertyp. Ich kann mich, wenn ich auch Zeit für Intervalle alleine fahren soll, dann fahre ich 7 Minuten die Werte, die ich eine Dreiviertelstunde im Radrennen fahre und denke mir so, oh, ich kann gar nicht mehr, ich kann jetzt kein zweites Mal fahren. Aber ich bin da echt eher Rennfahrertyp und deswegen ist Erfurt auch extrem wichtig. Ich habe sehr, sehr gute Trainingspartner, die da immer auf mich aufpassen und echt mal da sind und man sich gegenseitig pusht. Und klar, die Jungs sind mir überlegen, und ich denke auch, an so stärkeren Trainingspartner wächst man natürlich. Trotzdem brauche ich auch immer meine Einheiten in der Gruppe und einfach mal alleine zu fahren, um einfach mal mein Tempo zu fahren. Weil man kann nicht jeden Tag Vollgas fahren oder halt immer so ein so ein Standgas. Ja, das ist so, es klappt da sehr gut und privat aktuell möchte ich mich da, kann ich mich da von Erfurt einfach, will ich auch nicht mich da trennen und fühle mich da sehr sicher auch in meinem Sport und ja, habe da einfach eine tolle Unterstützung.
Ja, glaube ich dir. Ich fand Erfurt auch immer, also ich habe ja, wie gesagt, auch 4 Jahre in der Sportschule da oft trainiert. Thüringer Wald und die Umgebung ist wirklich sehr, sehr schön. Mir wird ein Flughafen ein bisschen fehlen in der Nähe,
ja, das ist aber hier
sonst ist Erfurt natürlich sehr, sehr cool. Mhm. Du hast jetzt gerade selber schon eine perfekte Überleitung gebracht. Du hast vom Rennfahrertyp gesprochen, von Zeitfahren etc. Ich weiß nicht, wie ich dich richtig einschätzen soll. Bist du jetzt mehr eine Zeitfahrerin oder bist du mehr eine Sprinterin? Du kannst ja beides sehr, sehr gut, was eigentlich auch eine untypische Kombo ist. Also jetzt, wenn ich vom Männerfeld ausgehe, geht es relativ wenige, die sehr gut Zeitfahren können und sehr gut sprinten können. Der Einzige, der mir da einfällt, ist vielleicht Marcel Kittel gewesen, der das ziemlich gut konnte.
Ja, stimmt. Ja, das hat Herr Beckert hat ja Marcel auch mal trainiert, gell? Und der hat auch schon viel so von Marcel mal gesprochen und gesagt, ja, der war auch verdammt schnell im Prolog und so weiter. Ja, aktuell hatten wir ja das große Highlight Olympia und auch die Entwicklung im Zeitfahren, wo ja alles sehr gut funktioniert hat auf dem Weg, sowie auf der Bahn, auch auf der Straße. Wir wussten eben, das Straßenrennen bei Olympia ist nichts für mich als Rennfahrertyp und somit haben wir auch mein Training umstrukturiert, lange im Voraus, also 2019 damit angefangen, Höhentrainingslager ausprobiert in Vorbereitung auf Olympia, also die Bene Ladies Tour war so der Versuch, deswegen hatte ich da auch eine gute Form. Ich war zum ersten Mal letztes Jahr in der Höhe, wir wussten nicht, wie ich darauf reagiere und war natürlich auch ein Risiko, gell? Dann war ja auch die Deutsche Meisterschaft ziemlich nah nach meinem ersten Höhentrainingslager und wir sind auch direkt 2 Wochen auf 3000 Meter hoch, hätte man ja auch mal ein bisschen entspannter angehen können, 2 Wochen ganz oben und dann runter nach Boulder. Ja, das war echt eine prägende Reise mit meiner Teamkollegin. Über einen Monat in Amerika mit der Tour of Kalifornien. Das war echt prägend und für meine Entwicklung sehr, sehr fördernd. Auch privat einfach mich weiterzuentwickeln. Genau. Und ja, das große Ziel war eben Olympia. Deswegen haben wir das Training auch dahin gerichtet. Jetzt fällt's weg. War auch erstmal ein Schock für mich. Ja, und ich denke, du hast ja auch sehr viel Ahnung von deiner Sprintfähigkeit und wenn du dann mehr an der Schwelle fährst, umso mehr du an der Schwelle trainierst, was ich aktuell halt viel gemacht habe, umso mehr tust du deinen schnellen Muskelfasern weh und eben die Spritzigkeit leidet dann ein bisschen darunter. Genau, und das war aber das Ziel und damit habe ich ja, das wusste ich ja auch, das haben wir uns ja dazu entschieden und somit musste ich dann auch eine andere Taktik im Sprint fahren. Also wenn es jetzt um Feldsprint geht, da bin ich auch gerne mal eine gute Anfahrerin. Gell? Und ansonsten muss ich mir halt meine Gruppen und meine Sprints dann so zurechtlegen, dass es für meine aktuelle Stärke dann passt. Und
du hast einen langen Sprinter wahrscheinlich.
Naja, bei der EM hat es ja nicht so gut geklappt, wie du gesehen hast. Und da habe ich mich so geärgert, dass es da nicht geklappt hat. Und dann haben wir so lang diskutiert und es ausgewertet mit Lars zusammen und natürlich auch meinem Trainer, mit meinem Team. Und ich habe da so lange, und Christina Vogel, die hat mich auch ein bisschen, hat mir natürlich sehr gefreut für meine Medaille, aber erstmal mir eine Sprachnachricht gemacht und war gefragt, sag mal, also auf der Bahn hast du das ein bisschen besser hinbekommen? Und das war jetzt keine gute Sprinttaktik. Und dann habe ich mich dann natürlich auch mit solchen Leuten darüber unterhalten. Und bei der Holland Ladies Tour zum Schluss habe ich dann ja tatsächlich die Etappe gewinnen können aus einer 4-köpfigen Spitzengruppe. Und bin dann quasi die Taktik, die wir uns da mal ausgedacht haben, was für mich funktionieren können, fast genauso gefahren, wobei Ronny ganz schön unruhig im Auto wurde, im Radio, dass ich nochmal attackieren soll und so weiter. Das habe ich dann auch gemacht, aber ein bisschen halbherzig. Ich hatte da schon was anderes im Kopf. Zum Glück hat es dann gereicht, ne? Genau, und da ist es dann aufgegangen. Ich denke, wenn man da mal so in einer finalen Situation ist und nicht, also das war ja mein erstes Mal, wo es mal um Gold ging. Ja. Thüringen-Rundfahrt war ich ja auch in der Spitzengruppe, da habe ich es dann geschafft. Aber das war ja wirklich mein erster Sieg, so. Deutsche Meisterschaft, ja, aber es ist ja auch kein internationales Radrennen gewesen. Und somit handelt man viel instinktiv? Ich meine, du bist selbst ein Sprinter. Was macht man da? Ist schon viel Instinkt dabei, stimmt's?
Also ja, auf jeden Fall. Also Ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt nicht so dazwischen grätschen, aber ich würde gerade sagen, so auswerten, klar sollte man immer viel auswerten und schauen, aber im Endeffekt ist halt Instinkt und Selbstvertrauen auch immer alles und jeder Sprint ist irgendwie anders und ich habe auch mal das Gefühl, wenn man jetzt, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Top-Sprintern, ich bin ja auch eher Anfahrer, aber wenn man jetzt so auch bei den Profis schaut, das ein gutes Beispiel ist für mich mein Teamkollege André Greipel. Wenn ich den jetzt im Trainingssprinten sehe, das ist immer noch für mich absolute Weltklasse. Und der hat aber vielleicht jetzt aufgrund davon, dass er letztes Jahr in einem kleineren Team war, wo er keine Helfer hatte und immer auf sich allein gestellt war im Sprint, dann agierst du natürlich ganz anders, als wenn du wirklich zwei, drei gute Helfer im Sprint hast. Und ich bin mir sicher, dass wenn ich es hinkriege mit einem Teamkollegen, den nochmal ein, zwei Mal, wenn wir wieder Rennen fahren können, den richtig ins Finale zu bringen. Mhm. Und der kann einfach mal seinen Sprint bei 200 Meter lancieren, dass der immer noch Radrennen gewinnen kann. Und dann bin ich mir auch ganz sicher, dass der, wie so ein Sprint halt immer ist, ne? Wenn er dann einmal gewinnt und er kriegt das Selbstvertrauen zurück, dann ist er auch, gewinnt er wahrscheinlich noch 5 Rennen in den nächsten 2 Monaten, weil er das dann einfach wieder so kann. Und ein gutes Beispiel ist auch Eder Viviani, der hat irgendwie letztes Jahr gefühlt jeden zweiten Sprint gewonnen. Und dieses Jahr bei Cofidis noch nicht ein, so am Anfang des Jahres. Und oder ein Pascal Ackermann, der irgendwie am laufenden Band gewinnt, weil er immer auf so einer Erfolgswelle weiterschwebt. Also Sprinter funktionieren ja oft mit Selbstvertrauen. Und wenn man irgendwie merkt, okay, ich fahre jetzt los und ich kann 300 Meter sprinten oder ich kann 250 Meter sprinten, ich ziehe das durch und man macht das und man gewinnt, dann gibt das ja so ein Selbstvertrauen, dass man das dann immer wieder macht. Und ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen der Schlüssel dazu, dass halt so ein bisschen sich selber kennen plus Selbstvertrauen und sich selber zu vertrauen, dass das immer so ein bisschen der Schlüssel ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen von mir, die ich dir gestellt habe, deute ich die Antwort mal so, dass du dich noch nicht als absolute Top-Sprinterin siehst, aber vielleicht schon in Zukunft mal dahin willst, aber vor allen Dingen auch im Zeitfahren deine Stärken siehst.
Genau, Richtung Olympia, da muss man einfach Prioritäten setzen, Ziele setzen. Das haben wir gemacht, das wird weiterhin das Ziel bleiben, Richtung Olympia im Zeitfahren. Und natürlich auch die Klassiker, das sind so mit meine Lieblingsrennen. Und da brauchst du nicht jetzt ein reiner Feldsprinter zu sein. Und
was macht
auch
dir denn mehr
Rundfahren,
Spaß?
Rundfahrten. Ich meine, eine schnelle Sprinterin ist selten, glaube ich, dann, wo eine Rundfahrt dann natürlich komplett. Also das Jeder ist eher so. Das sind meine Ziele und da denke ich, sehe ich eher meine Stärken und meine Entwicklung hingehen und das ist auch mein Wille. Also stehe ich voll dahinter.
Ja, so wie du bei der Ladies Tour gewonnen hast, weißt du, dann gewinnst du vielleicht einen Prolog, dann bist du schon mal vorne.
Genau, da muss ich aber auch dafür schnell sein.
Ja, genau.
Genauso wie auf der Bahn. Deswegen muss man im Training ein gesundes Mittelmaß finden und das überlasse ich echt den Wissenschaftlern und dann auch meinem Bauchgefühl. Auch ich denke, wichtig ist halt auch als Rennfahrer Feedback zu geben, wie was angekommen ist. Und ich finde es ganz interessant bei euch Männern. Ehrlich, ich gucke mir da auch echt viele Finale an. Also die Sprints und so weiter. Bei euch ist es halt, habe ich das Gefühl, schon viel mit Rangelei zu tun. Ja. Habe ich ja auch mal manchmal beobachtet mit deinem Sprinter am Hinterrad da durchs Feld, mit Marcel noch, als ihr da durchs Feld seid. Da dachte ich ja auch, okay, anschnallen, Augen zu und durch. Ist schon mit viel Nervenkribbeln dabei, gell? Und da muss man einfach die Nerven verlieren. Und ich glaube, dass bei den Sprintern auch sehr viel ausmacht, wenn du deinem Anfahrer vertraust, ein eingespieltes Team bist, genauso wie jetzt bei Bora. Ja. Ich meine, die vertrauen sich blind. Ja. Und ich habe ja da eben auch mal mit Pascal gesprochen. Und es ist schon interessant, gell? Und ich denke, das ist auch bei mir im Team auch ein großes Ziel, dass man da diese junge Gruppe noch enger zusammenbringt und sagt, okay, das ist der Zug und der funktioniert. Wir vertrauen uns da blind. Und dann gewinnen wir.
Ja, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Glück und Erfolg dabei. Eine kurze Zwischenfrage noch, was macht dir denn mehr Spaß zu trainieren? So Sprintintervalle oder so eher so Zeitfahrdinger?
Ja, Sprintintervalle ging gar nicht alleine. Ehrlich gesagt, ich mache es auch selten. Wir haben jetzt hier mal ein paar Ortsschild-Sprints gefahren, auch so aus Spaß. Aber wenn das schon auf dem Plan steht und ohne Startnummer und das ist so, wo ich mir sage, oh, heute die Einheit. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ich mache sehr gern Zeitvertraining.
Bist du auch heute hier mit deinem Zeitfahrrad vorbeigekommen?
Ja, das habe ich aber nicht. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Ich habe mein Fahrrad dann mal kurz an meine Kollegin, haben wir ein bisschen umgebaut, dass sie damit fahren konnte. Und somit habe ich mit einer meiner besten Freundinnen heute als Judokarin aufs Rennrad gehockt. Hat sie sehr gut gemeistert. Hat sogar echt auch viel Spaß gemacht. Ich musste dann mit dem Zeitfahrrad fahren. Ich habe heute nur noch mal gemerkt, langsam fahren auf dem Fahrrad macht absolut keinen Spaß.
Da wären wir direkt auch bei einer Frage von mir zum Thema Zeitfahren bei dir. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich die Folge mit dir beim Besenwagen gehört habe. Und da ging es ja auch ein bisschen um Zeitfahrtraining, um Aerodynamik, dass da viel gearbeitet wurde bei dir auch. Ja. Erklär doch einfach mal den Leuten noch so, weil zum Beispiel ich bin gar kein Zeitfahrer.
Hast du auch keinen Spaß dran, oder? Hast du ja schon mal erwähnt in meiner Gegenwart.
Nicht wirklich. nur mal so als Beispiel.
Rick, wie ist Mannschaftszeitfahren für dich?
Mannschaftszeitfahren ist geil, ja? Das mache ich gerne.
Okay, cool.
Das mache ich gerne. Ja. Da bin ich auch ganz gut drin, weil da musst du ein bisschen Technik haben. Aber ja, so alleine Zeitfahren, ne.
Okay. Du bist auf jeden Fall ein cleverer Rennfahrer.
Auf jeden Fall, was ich sagen wollte zum Thema Zeitfahren, wie du das trainierst. Ich kann vielleicht mal ausführen, wie ich das momentan trainiere. Und zwar gar nicht. Ich besitze nicht mein Zeitfahrrad zu Hause.
Hammer!
Ich finde das immer geil. Wir haben jetzt Juni und ich habe noch kein Zeitfahrrad von meinem Team bekommen.
Kümmerst du dich auch darum? Pushst du das?
Nee, ich glaube, wir haben gar keine Zeit. Also ich weiß nicht, ob wir Zeitfahrräder haben überhaupt. Ich hab noch kein Zeitfahrrad von Factor gesehen momentan bis jetzt. Ich bin auch noch dieses Jahr kein Zeitfahren gefahren und ich weiß auch nicht, ob ich noch eins fahren werde.
Setzt dein Team da überhaupt Schwerpunkte aufs Zeitfahren?
Ja, für Zeitfahrer schon. Aber
gibt's in eurem Team?
Ja, jetzt? Nils Polis oder so kann
ja,
schon gut, ganz gut
Nils,
Zeitfahren.
Ja, gut, Nils. Sorry, stimmt, ja, Nils.
Aber ich glaube, er hat auch kein Zeitfahrer zu Hause. Also,
oh, das ist natürlich...
Aber ich glaube, das hat eher logistische Gründe. Ich will jetzt mein Team da auch nicht irgendwie in die Pfanne hauen.
Nee. Ja, aber ich glaube, nirgends läuft es da perfekt. Ja,
aber ich wollte gerade sagen, aber auf Instagram sehe ich bei dir ja schon, dich sehe ich schon oft auf dem Zeitfahrrad trainieren und viel in der Position und du arbeitest ja schon viel für.
Ja, doch, sehr viel, genau. Also mit einem Ziel im Hinterkopf, da ist es auch leichter auf jeden Fall, sich auf der Maschine zu quälen. Und ich habe halt auch gemerkt, ich habe ja nie viel auf dem Zeitfahrrad trainiert und erst 2019 damit angefangen, einfach mal mehr auf dem Zeitfahrrad zu trainieren. Ich war zwar gut im Zeitfahren, aber nie richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit mehr Training auch die Maschine mich entschieden, okay, wir nehmen das jetzt einfach mit ins Trainingslager, ins Höhentrainingslager. Das war immer dabei. Und dann ist man immer wieder aufs Zeitfahrrad. Und diese regelmäßige Zeitfahren auf dem Zeitfahrrad und auch die, sage ich mal, so Kraftintervalle mal auf dem Zeitfahrrad fahren, auch jetzt vor der Bahn-WM, das macht einfach einen mega Unterschied, wenn du dir wehtust auf dem Zeitfahrrad in Vorbereitung auf die Zeitfahrdisziplin oder es einfach dann auf Mallorca am Rander mit dem Straßenrad machst. Ich habe es mit dem Zeitfahrrad gemacht und kann nur sagen, das macht im Endeffekt der Unterschied, dass ich mir auf dem Zeitfahrrad richtig wehtun kann, weil die Muskulatur eben angepasst ist. Mhm. Weil das ist, du hast die Hüfte so weit angekippt, der Winkel ist so ein anderer und ich merke jetzt auch, wenn ich jetzt zum ersten Mal wieder schnell fahre auf meinem Zeitfahrrad, es geht direkt alles zu. Und ich brauche dann 2-3 Einheiten, bis ich wieder drin bin und dann ordentlich Intervalle fahren zu können auf meinem Zeitfahrrad.
Ja, macht ja Sinn. Man ist ja meistens immer in dem, was man oft macht, was man gewöhnt ist, was man übt, ist man dann besser, als wenn man es gar nicht macht. Da gebe ich dir natürlich recht.
Richtig. Es ist keine angenehme Position und in der Gruppe zu fahren mit dem Zeitfahrrad ist auch immer schwierig.
Aber Thema Aerodynamik nochmal zum Beispiel so ein bisschen. Ihr macht ja da bestimmt auch viel. Also du sollst jetzt keine Details verraten, keine Vorteile für die anderen. Aber du hast ja schon auch wahrscheinlich eine Position, für die du gearbeitet hast, im Windtunnel. Und da wird ja dann auch an allen Kleinigkeiten gearbeitet. Ich glaube, das ist spannend für die Zuhörer, wenn du das mal ein bisschen erzählst.
Ja, wie du schon sagst, Windtunnel war jetzt auch ein Thema. Da bin ich schon im richtigen Team, die Schwerpunkte aufs Zeitfahren setzen, sonst wären wir auch nicht Weltmeister geworden im Mannschaftszeitfahren. Das war noch immer mein Traum, zu Canyon SRAM zu gehen, auch da meine Zeitfahrt, weil ich habe auch sehr viel Leidenschaft für die Disziplin, einfach alleine von A nach B zu fahren und mich selbst an mir selbst gegen die Uhr zu messen und habe da dementsprechend die Wissenschaftler um mich herum und die Unterstützung und habe mich da immer mehr reingefunden ins Thema und auch mehr verstanden. Am Anfang dachte ich mir, oh, Zahlen, dies, das und was ist das alles? Und ist auch ein langwieriger Prozess und dann merkt man, okay, das und das und dann guckt man sich das an und dann, wenn man dann im Rad drin, da vergisst man ja viel und dann Step by Step kommst du mehr in dieses Gefühl, okay, das muss jetzt schneller sein, das ist, also du fühlst es dann auch mehr und ich denke, eine gute Basis ist halt wirklich die Aerotests, die man halt fährt auf der Bahn. Ich denke, hier in Köln habt ihr das ja bestimmt auch mal gemacht.
In Büttgen macht man
das. In Büttgen, ja. Genau, es ist ja auch, macht ja mehr Sinn in der Halle. Und ich habe das eben dann in Frankfurt-Oder gemacht. Meine ersten Aerotests habe ich dann, also mein allererster Aerotest war auch in Frankfurt-Oder auf dem FES vor Olympia. Und auf der Straße habe ich es nie gemacht, auch in meinem alten Team nicht. Und zum ersten Mal habe ich es dann mit meinem neuen Team, also mit Canyon in Frankfurt-Oder gemacht. Mhm.
Ich glaube, wie du schon gesagt hast, du bist natürlich dann auch mit Sponsoren wie Rafa, die einen schnellen Zeitfahranzug haben, oder eben mit Canyon, ein sehr gutes Zeitfahrrad, Zip, SRAM, auch gute Komponenten.
Richtig.
Und dann noch ein Lars Teutenberg, der wahrscheinlich eine absolute Koryphäe ist, der ja auch vielen Männerfahrern sehr viel unter die Arme greift.
Definitiv,
Das ist natürlich dann schon ein wahnsinniger Vorteil.
Richtig. Also das musst du dir auch vorstellen, gell? Also es kommt dann wirklich sehr viel Input und Ich hab manchmal dann auch keine Geduld dafür, dass ich will das dann, okay, das muss jetzt funktionieren und da werde ich auch immer wieder auf die Probe gestellt und gechallenged und wie gesagt, also da habe ich auch echt Geduld gebraucht und wenn so viel auf einen eindrosselt, dann muss man das auch richtig zuordnen und das ging dann halt Schritt für Schritt, ging das voran und ich habe dann auch an mir selbst dann einfach das Feedback gehabt, okay, das läuft jetzt so, das ist jetzt so und so. Und da komme ich weiter und das müssen wir machen und ich komme gar nicht klar, erklär es mir wieder von vorne. Und ich habe es mir so lange erklären lassen, bis ich gesagt habe, okay, ich stehe jetzt dahinter, für mich ergibt es Sinn. Oder ich habe gesagt, nee, das läuft so nicht, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt.
Ja. Ich glaube, das macht dich ja auch ein bisschen aus. Also ich glaube, ich kenne bei mir jetzt auch wenige Mitfahrer oder im Team, die... Wir sind dann, also oder ich bin dann auch eigentlich eher so, dass wenn die sagen, das ist schneller, dann okay, dann ist das schneller, alles klar, dann mache ich das so. Aber das zu hinterfragen und das verstehen zu wollen, ich glaube, das macht das schon, da kenne ich nicht viele, die so sind, aber das macht wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied, wenn du das so erzählst und wenn du dich dann so richtig reinkniest. Das ist ja schon bewundernswert. Krass. Ein anderes Thema, was du gerade angesprochen hast, wo ich mir auch dachte in der Vorbereitung auf diese Folge, ah ja, da ist Lisa, jemand sehr Gutes, den ich da fragen kann. Thema Olympia-Verschiebung. Du wärst ja jetzt nicht hier, wenn in Köln gerade zum Beispiel, du warst letzte Woche in München, hast eine Freundin besucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, jetzt in Köln. Das heißt, du nutzt jetzt gerade die Zeit mal für andere Dinge, die wir beide wahrscheinlich nie wieder machen können, während unserer aktiven Karriere mal in einem Juni oder Juli den Sommer zu genießen und nur zu trainieren, weil wir sonst immer Hochsaison haben. Und eigentlich würdest du dich gerade in der finalen Vorbereitung auf Olympia befinden.
Richtig, ja.
Und wurde verschoben. Und ja, Olympia war ein großes Thema für dich auf der Bahn.
Und Straße
auch.
Zeitfahren, ja, vor allem.
Wie war das, das erstmal zu verarbeiten? Und wie ist das dann auch jetzt, wie du gerade gesagt hast, ihr habt irgendwie sehr lange auf dieses Olympia schon hintrainiert und jetzt dann nochmal einen kompletten Reset zu machen und dann wahrscheinlich einen Trainingsplan für nächstes Jahr erst aufzubauen?
Tatsächlich war es bei mir so, ich wurde nach der Bahn-WM krank, hatte eine Erkältung und ich habe ja auch letztes Jahr sehr viele Renntage gehabt, auch mal kleinere Rennen auf der Bahn und so weiter. Ich habe wirklich mal angefangen zu zählen. Ich bin wirklich an die 70 Renntage gekommen mit Bahn. Das ist schon enorm viel. Ja. Wir waren auch dessen bewusst, dass es irgendwann auch mal, also mit der Doppelbelastung Bahn und Straße, dass man da echt mal eine Pause braucht, eine Verschnaufpause, einfach mal eine Trainingsphase hat. Wie gesagt, ich wurde dann jetzt krank nach der Bahn-WM, hatte eine Erkältung, die habe ich natürlich so ein bisschen übergangen, bin auch noch gestürzt, hatte Brandwunden und so weiter, hatte da noch meinen Körper zu tun. Habe dann aber wieder angefangen mit Grundlagentraining auf die Vorbereitung von Klassikern, dann ist ja alles abgesagt worden. Ja, und dann hatte ich jetzt tatsächlich dann noch die Gürtelrose dazu bekommen. Das heißt, ich war den März und April ziemlich raus. Mein Körper war überhaupt nicht leid. Also ich muss dir vorstellen, bei der WM hatte ich echt mit einer, also ich hatte wirklich top Shape. So habe ich das selten, haben wir das selten gepiekt bekommen. Und das war total, total super. Und alles merken und so wieder machen. Und dann bin ich mehr oder weniger jetzt in ein Loch gefallen, natürlich auch von der Psyche, gell? Also du hast einen Plan, du hast Struktur und dann auf einmal ist alles weg. Und ich war dann da und das war total eine krasse Zeit für mich jetzt. Und ich habe schon auch von der Psyche her gelitten. Ja, ich bin dann ja auch sehr krank geworden. Und ich hatte dann echt doch mal 2 Wochen richtig dolle Schmerzen durch die Gürtelrose. Da habe ich so meinen Schlüsselbeinbruch zurückgedacht und gedacht, oh ja, dann kommt eine Platte rein und dann ist basta. Und das war ja natürlich auch mal wie der Alltag kaum zu schaffen bekommen, gell? Also aus dem Bett was essen, wieder ins Bett und Zähne putzen, das war alles so eine Herausforderung und mein Immunsystem war wirklich sehr geschwächt. Und dann haben wir dann jetzt das Training langsam wieder aufgenommen im Mai und jetzt eine lange Kraftphase gemacht und bin jetzt wieder mehr ins Grundlagentraining rein. Und habe mich dann natürlich auch, also man macht ja dann auch mal die Augen auf, was passiert so in der Welt. Es geht ja nicht jetzt nur um die Sportler in dem Sinne, wo die Olympia-Verschiebung ist. Und es geht da um ganz andere Sachen. Und ich habe das dann echt akzeptiert und hatte mit mir selbst erstmal auch echt viel zu tun. Und jetzt bin ich angekommen und habe da auch mal wie im Winter halt mal eine Kraftphase machen können. Zweimal die Woche im Kraftraum war mal an einer Stelle, bin ich so viel gereist, konnte mal Zeit mit meiner Schwester und meiner Familie verbringen, die ist mich mal besuchen gekommen und viele Sachen, die auf der Strecke bleiben, waren jetzt möglich. Ich habe zu Vivi gesagt, ich komme dich besuchen nach München, nach Yorkshire, also nach der Straßen-WM. Ich bin direkt auf die Bahn, es war gar keine Zeit. Und jetzt haben wir dann gesagt, ja, wann es halt mal passen könnte. Und es war ja erstmal mit Corona halt die Einschränkung, dass man eben nicht so die Freunde treffen kann. Und da war auch einfach mal Zeit, darüber nachzudenken, was man eigentlich hat und für sich selbst halt mal in sich zu kehren. Und ich hatte da ganz schön zu tun. Ich weiß nicht, wie es anderen Athleten geht. Ich kann nur sagen, es war nicht einfach. Und aber auch nicht nur Athleten, ich glaube auch generell Menschen mit Jobs, wo dann auf einmal alles, okay, gar keine Arbeit oder Kurzzeit, die dann einfach mal zu Hause waren und die mal komplett auf Null gefahren sind und vielleicht auch nur im Stress waren oder im Flow waren und dann auf einmal so dieses, okay, es ist ja auch mal noch dieses slower pace in life. Mhm. Wie ist das eigentlich? Und das hat mir auch nur mal noch mal gezeigt, okay, es geht auf so einer Welle, aber man hat Peaks, aber man kann nicht immer nur Vollgas machen. Ja. Und jetzt aktuell geht es mir sehr gut. Ich bin wirklich sehr gut im Training und habe jetzt mal die Möglichkeit genutzt, okay, ich komme dich, sie kommt aus Erfurt, sie hat lange mit mir in Erfurt trainiert, okay, ich komme dich jetzt mal besuchen, du studierst dort, zeig mir mal die Gegend. Wahnsinn, das war total toll. Und sie hat gesagt, ich will 180 Kilometer jetzt schaffen. Also sie ist jetzt keine Profi-Radsportlerin. Ich so, okay, wir machen das, wir fahren 180 Kilometer, wenn du das willst. Mein Trainer, ich so, ja, ich muss jetzt, wir haben doch eine G1-Woche geplant, wann ist denn das? Okay, dann und dann, okay, dann lässt sich das halt eben jetzt mal vereinbaren. Und das ist jetzt, das gibt mir unwahrscheinlich viel, jetzt auch mal was mit Freunden zu machen und das mit dem Training zu kombinieren. Klar, es ist mein Job und es steht im Vordergrund. Und ja, schön, dass es jetzt in Corona einfach mal sowas möglich ist. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir? Wie bist du damit klargekommen? Ich meine, Olympia war jetzt wahrscheinlich nicht so das Thema für dich, weil weder Zeit war noch Straßenrennen.
Danke. Aber, ja. Schön Finger in die Wunde gelegt, danke.
Nee, also ich meine, das ist ja jetzt Spaß. Eher, ich meine, ja, ich meine, das muss man ja auch bei euch logisch sehen, oder? Ich meine, bei euch ist doch Olympia, ist ja alles schön und gut, aber eine WM oder mal eine Flandern-Rundfahrt, ist ja auch, also ich weiß ja, jetzt nicht,
Olympia
wie...
Olympia hat schon einen coolen Stellenwert.
Na aber, klar.
Aber die Richtlinien sind ja im Radsport auch ein bisschen blöd, dass nur, ich glaube, bei uns dürfen 5 Fahrer starten.
Ja.
Aber die 2 vom Zeitfahren müssen auch das Straßenrennen fahren.
Ja, bei uns auch.
Das heißt, dann sind schon nur noch 3 Plätze frei für einen reinen Straßenfahrer, wie ich es bin.
Ja.
Und jetzt, okay, bei dem Parcours dieses Jahr in Tokio wäre es eh
ist
kein Thema
für mich
gewesen.
Ist ähnlich wie in Rio, ne?
Da, genau, Rio und Tokio wäre jetzt eh kein Thema für mich gewesen. Vielleicht nochmal Paris, dann bin ich auch schon über 30 wahrscheinlich, aber vielleicht wird das nochmal ein Thema für mich, Olympia in Paris, falls ich weiter gut anfahre und dann haben wir einen Top-Sprinter. Aber man muss ja auch immer sagen, dass Deutschland sehr, sehr viele gute Straßenprofis hat und dann einer von den 3 zu sein, die dann nominiert werden, ne, ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen war jetzt Olympia für mich kein Thema. Aber ja, ich meine, ich habe auch ähnlich wie du wahrscheinlich Corona für viele andere Dinge genutzt. Ich habe relativ schnell erkannt, okay, ich muss die Pause auch nutzen für andere Dinge und für persönliche Dinge. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich habe mir selber so gesagt, Boah, Rick, das ist jetzt wahrscheinlich das einzige Mal in deiner Karriere, bis du aufhören wirst mit dem als Radprofi, dass du mal in einem Mai, in einem Juni, im Juli zu Hause sein kannst und du kannst eigentlich trainieren, bis dann die Saison losgeht. Und ja, man muss sich auch klar machen, dass wenn die Saison wieder losgeht, das wird nur 3 Monate dauern, das wird auch wieder super schnell vorbei sein. Von daher ist es gerade ja wie so ein bisschen wie so ein Sabbatjahr, fühlt sich das ja fast an. Auch wenn ich jetzt wie mit André spreche, der eigentlich relativ sicher sich war, aufzuhören am Ende der Saison, der jetzt sagt, du, ich glaube, ich fahre noch 2 Jahre weiter oder 1 mindestens. Also einfach weil, ja, man
habe ich auch schon gehört, bei Olli, da kam er mal vorbei.
Und das ist natürlich spannend. Und so wie du das gerade beschrieben hast, hört sich das auf jeden Fall auch bei dir an, als wenn du die Zeit sinnvoll genutzt hast und auch ja zu dir gefunden hast und ich glaube, ein Reset auch mindtechnisch geschafft hast. Ich glaube, die Zeichen jetzt für nächstes Jahr dann oder für das Ende der Saison und auch noch nächstes Jahr, vor allen Dingen, du denkst ja mal langfristig, hört sich zumindest jetzt aus meiner Sicht erstmal sehr, sehr gut an. Und ich finde es auch mal spannend, wie so ein Körper sich dann, wenn der eine Auszeit bekommt, die sich auch nimmt. Also ich hatte genau dasselbe zum Beispiel bei mir mal. Ich bin bei meinen ersten beiden Grand Tours, den Giro d'Italia, bin ich auch wirklich fix und alle gewesen und konnte die Runde, aber immer wenn dann sozusagen Rennzeit war und das Rennen war, habe ich es halt geschafft durchzufahren und auch mal meine Leistung zu bringen, alles war gut. Und es war immer so geil, Grand Tour beendet, 3 Wochen geschafft, man kommt nach Hause und wie auf Knopfdruck, zack, man wird richtig krank, so einfach, ja, weil man vielleicht überbelastet war, was auch immer. Und es ist dann schon spannend, wie der Körper eigentlich einen noch über die Ziellinie trägt, aber ab dem Moment, wo der Kopf sagt, so, jetzt ist es geschafft, nimmt er sich die Auszeit, ja.
Genau, in dem Moment, wo man sagt, okay, es ist jetzt Urlaub, in dem Moment, ich wurde ja auch dann echt richtig dolle krank, wo klar war, okay, Olympia ist jetzt verschoben und das wird sich jetzt alles ändern und ich habe jetzt erstmal Zeit. Und wie gesagt, ich bin in ein Loch gefallen und habe zum Glück, wie du schon gesagt hast, das halt geschafft, mental ein Reset zu machen. Und ja, ich bin jetzt, ich denke, ich komme umso frischer aus der Zeit jetzt raus. Und klar, ich genieße es auch. Aber wenn man jetzt so auch mal an letztes Jahr zurückdenkt und auch immer mal die Bilder anschaut und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich vermisse den Rennzirkus jetzt schon. Ich vermisse mein Team und mit den Mädels on the road zu sein. Ja, ich meine, aktuell, ich baue ja meine Form jetzt auch langsam auf. Da haben sie mich auch immer wieder eingebremst, nachdem ich krank war, gell? Nee, so nicht. Ruhiger. Wir haben genug Zeit. Du machst jetzt mal einen ordentlichen Aufbau und da war es jetzt auch gut, weil wenn dann der Körper wieder anfängt, okay, es geht ja wieder was, dann überzieht man dann auch mal gerne so, wenn man, okay, da nochmal Motivation und da, aber aktuell fange ich ja jetzt, ich bin jetzt meine ersten Intervalle hier in Köln gefahren. Das, wie gesagt, das tat richtig weh und zum Glück hatte ich Christa und Lars. Wie gesagt, alleine haben beide auch gesagt, ist logisch, dann hat man dann da eine Chance, die habe ich auch direkt genutzt. Und das war auch mal so ein kleiner Wake-up-Call. Okay, so fühlt sich das jetzt an. Und wie gesagt, ich habe ja noch Zeit, aber aktuell müsste ich mir auch erstmal startklar machen für die Radrennen. Und
das geht schon alles. Das geht schon alles. Kommt alles so, wie es
ja,
kommen soll.
Ja, eben. An. Vermisst du das denn auch, also on road zu sein jetzt mit den Radrennen? Oder sagst du, aktuell genieße ich es einfach mal?
Aktuell genieße ich es wirklich. Also man muss sagen, bei uns, es gibt viele schöne Rennen, wenn die jetzt so waren. Zum Beispiel jetzt diesen Sonntag wäre rund um Köln gewesen. Dann denke ich mir schon so, schade, rund um Köln wäre cool gewesen. Es gibt aber auch viele Rennen, wo ich mir denke, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich da nicht bin. Als nächster Punkt steht hier bei mir, erst 23 und für mich schon die Nummer 1 im deutschen Frauenradsport.
Das hören aber einige nicht so gerne, Rick.
Wer hört das nicht gerne?
Ja, ich denke, andere Frauen im deutschen Radsport.
Ja gut, aber man muss ja realistisch sein, also, dass du Tanja und Christa haben das ja auch schon so ein bisschen, du bist ja mittlerweile auch in einem Team, wo auch viele andere super Top-Profis fahren, schon eine der Kapitäninnen, würde ich sagen. Und jetzt für mich, wenn man den deutschen Frauenradsport in den letzten Jahren anschaut, da bist du schon auf jeden Fall die sich am meisten ankündigt, in Zukunft das Zepter in die Hand so ein bisschen zu nehmen. Vor allen Dingen, wir reden jetzt vielleicht nicht unbedingt von Bergrennen, aber was jetzt Zeitfahren und Sprint angeht, da ist ja schon auf jeden Fall mit dir zu rechnen. Und das meine ich nur so. Ich meine, deswegen, meine Frage war jetzt so ein bisschen, was sind denn noch deine Ziele so in Zukunft, deine großen Ziele, wo du sagst, ja, das würde ich gerne mir auf jeden Fall noch auf meine Erfolgsliste schreiben? Und hast du vielleicht auch irgendwie, gleich zweite Frage hinterher, so eine Zahl im Kopf, bis dahin will ich fahren und dann vielleicht mal anders, oder sagst du, ach, es kommt, wie es kommt? Erzähl doch mal.
Ich habe schon klare Ziele vor Augen. Nochmal auf die Nationalmannschaft da zurückzusprechen, beziehungsweise in Deutschland. Ich sehe halt auch, ich sehe viele Nachwuchstalente, auch zum Beispiel Liane, nur dass sie halt wirklich andere Stärken hat, was gut ist, weil
Liane Lippert.
Genau, Liane Lippert. Die Rennen, die sie schnell fährt, da werde ich eine gute Helferin sein können. Und wenn das in der Nationalmannschaft so ist, dann ist das also für mich, wenn dann ein Rennen kommt, wo mir liegt, dann ist es andersrum. Und ich denke, da kommt man sich jetzt auch nicht so, wie ich sage, passt alles.
Aber ein konkretes Ziel zu sagen, Straßenweltmeisterin als Beispiel.
Oder ja, ich
Goldmedaille bei Olympia.
Ja,
das ist ja bei dir, das hört sich
Ziele,
immer
ja.
so krass an, aber es ist ja bei dir wirklich
ja, also
nicht unrealistisch.
Mein großer Traum ist, Weltmeisterin zu werden. Ich war Weltmeisterin im Mannschaftszeitfahren, ja, aber ich will in meiner Einzeldisziplin natürlich Straße wäre unglaublich toll, oder im Zeitfahren oder beides. Genau, also das ist so mein ganz großes Ziel, Weltmeisterin zu werden.
Und auf der Bahn?
Wann das kommt, weiß man nicht. Und auf der Straße ist jetzt halt auch Olympiamedaille zu gewinnen. Und die Klassiker, da möchte ich mal eine Flandern-Rundfahrt gewinnen. Das sind so meine ganz großen Ziele. Auf der Bahn ist es so, dass ich echt, dieses Jahr haben wir jetzt ja gezeigt, dieses Jahr, ja? Also wir hatten echt Glück noch mit der Bahn-WM, das ist unfassbar. Im Vierer, was da in uns steckt und wie wir da Schritte vorangemacht haben, das hat mir nur nochmal gezeigt, okay, da ist auch Potenzial dahinter. Es kommt halt immer, wie gesagt, im Vierer, es sind vier dabei. Da möchte ich mich halt einfach auch nicht festlegen. Ich möchte das bis Olympia zweigleisig fahren und dann aber auch meinen Schwerpunkt auf die Straße legen. Aber ich werde immer wieder auf die Bahn zurückgehen, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und gerade Vierer-Mannschaft, es macht mir so viel Spaß. Trotzdem werden meine Schwerpunkte auf der Straße liegen. Die Bahn wird sich unterordnen. Aber auch für meine Entwicklung und auch fürs Zeitfahren, das Bahntraining, wenn es halt reinpasst, finde ich super. Und immer wieder zurück auf die Bahn zu gehen, Spaß zu haben, immer wieder gern. Wenn zum Beispiel jetzt eine Bahn-WM verlegt wird, nach der Straßen-WM stattfindet und es mit dem Training, das man macht, zweigleisig so passt, warum nicht? Ich will mir die Tür auf jeden Fall offen lassen und Richtung Olympia wirklich da auf der Bahn sowieso mit dem Vierer Vollgas geben, weil also die WM, die war echt, also es war mit ganz großen Emotionen verbunden, die Heim-WM, und es wird da echt die Turniers schnellste Zeit fahren, auf den Maschinen auch. Es hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Silber oder Bronze habt ihr gewonnen, ne?
Bronze
genau.
Habt ihr gewonnen. Ja.
Ja. Hm.
Ja, die erste Runde war überragend, die Qualifikation haben wir leider so ein bisschen dann in Sand gesetzt, taktisch, wo wir da bisschen Fehler gemacht haben, dann in der ersten Runde einfach alles rausgenommen und da so nah am Weltrekord auch rangefahren. Das war, ist schon ein gutes Feeling gewesen, was man da, ich meine, ich war ja in Rio dabei.
Ja.
Ich bin zwar im Vierer nicht gestartet, aber ich bin ja ab und an mal im Viererlauf mitgefahren bei den Weltcups, und was man da für Geschwindigkeiten hat und wie es jetzt auf einmal ist, 20 Sekunden schneller zu fahren.
Ja, ja.
Also 20 Sekunden auf 4 Kilometer.
Ja, wahnsinnig.
Das
viel.
Sind
das ist eine Welt.
Geschwindigkeit und, also Geschwindigkeitsunterschiede, wie man da Wechsel macht und so weiter.
Ja.
Ja, ist ja, und es ist ja so eine echt coole Truppe mit zwei Bahnfahrerinnen und dann der Lisa und mir, ein ganz guter Mix, und
Hört sich gut an, also auf jeden Fall große Ziele.
Ist
und
auch viel Spaß dabei, ich glaube, deswegen sind wir auch so schnell gefahren.
Das wäre auch meine nächste Frage schon gewesen, aber hört sich auf jeden Fall erstmal gut an, auch glaube ich so dieses, solange dieser Spagat bei dir zwischen Bahn und Straße auch so gut klappt, dass du auf beiden erfolgreich bist und dann auch vor allen Dingen, wie du gesagt hast, irgendwie nächstes Jahr noch Olympia mitnehmen, weil die Medaille sehr realistisch ist, wenn ihr einen guten Tag habt. Ich meine, auch Bradley Wiggins hat man ja gesehen, der gewinnt die Tour und dann gewinnt er auch Gold im Straßenzeitfahren als Beispiel. Also es ist ja wirklich möglich. Und dann 4 Jahre später wieder Gold auf der Bahn. Wahnsinn. Und auch bei dir so, dass du noch sagst, ja, bis nächstes Jahr Olympia und dann ein bisschen mehr auf die Straße fokussieren, aber dann rückt die Bahn noch vielleicht wieder irgendwann in den Vordergrund. Finde ich cool, dass du so beides so eine Priorität gibst. Und du hast gesagt, da ist viel Spaß dabei. Das war hier auch eine der Fragen. Spaß, Leidenschaft. Was ist das genau für dich? Also ich finde es auch immer schwer, wenn mich das jemand fragt, was das für mich genau ausmacht. Ist es wirklich der Wettkampf, das Adrenalin, was jetzt in der Sprintsituation dann kommt, oder ist es einfach nur dieses, wenn ich jetzt durch die Eifel fahre an einem schönen Tag und dann denke ich mal, irgendwie sieht das hier gerade aus wie gemalt, so eine kleine Straße, sehr idyllisch und dann berghoch oder so. Hm. Das sind so für mich Momente, wo ich sage, ja, das macht's für mich aus. Was ist es bei dir?
Ähnlich, ja, aber doch dann doch der Kick, gell? Also der Sieg, also wenn man gewinnt oder wenn man wirklich, also auch der Kick, wenn man das Adrenalin, wenn man einfach seinen Job zu 100% gemacht hat und dann die Teamkollegin gewinnt und man hinten noch mitjubelt, also das ist für mich genauso, wobei ich halt auch wirklich halt auch eine Siegfahrerin bin und dann wirklich meine Chance nutzen möchte, aber mir auch mir das auch sehr viel gibt bei Rennen, die mir zum Beispiel auch gar nicht so gut liegen, dann meine Teamkollegin wie Kasia oder so halt dann zu unterstützen. Also das ist für mich eher so an erster Stelle, wo das, was Leidenschaft ausmacht, was der Sport ausmacht, und dann halt auch, wie du gesagt hast, dann zum Beispiel in Colorado und Rocky Mountains da mit meinem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, dann auf den höchsten Pass so das zu erreichen, okay, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben auf 3700 Höhenmeter hochgefahren. Wie hat es sich angefühlt für dich da oben? Aha.
Ja, krass.
Ja, sowas halt. Das sind halt auch Momente, die man durch den Radsport mitnimmt.
Erinnerung, und die, Erfahrung.
Genau, diese, man entwickelt sich ja dann auch als Person, Persönlichkeit und was man da dann alles erlebt und wie man halt die Welt kennenlernt. Und das ermöglicht im Endeffekt unser Sport. Und ja, das ist für mich auch auf jeden Fall Leidenschaft.
Ja. Ja. Hört sich sehr gut an. Also du hast jetzt schon noch ein paar Mal das Höhentrainingslager angesprochen. Auch für den Zuhörer hier. Ich finde Thema Höhentrainingslager sehr spannend. Ich war auch.
Hast du schon eins gemacht?
3 Stück.
Wow, okay.
Und ich muss sagen,
wie war's?
Nach meinem ersten bin ich geflogen. Nach meinem zweiten war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich an den Effekt von dem ersten gehofft hatte, der dann aber gefühlt nur so 1-2 Wochen da war und nicht so lange wie beim ersten Mal.
Hast du was anders gemacht?
Ich war ein bisschen kürzer in der Höhe.
Okay.
Und das dritte Mal.
Und schneller trainiert, oder?
Nee, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht mehr so vergleichen.
Ah.
Und das dritte Mal war auch in Colorado und danach habe ich mich wirklich so schlecht wie noch nie gefühlt. Also da kam dann auch, also das war irgendwie ganz komisch. Da war ich echt lange da und zusammen mit Marcel und Nathan Haas da trainiert, also Marcel Kittel.
Ja, und da kann ich mich erinnern, da habe ich Bilder gesehen, da war ich eifersüchtig. Ja,
und irgendwie bin ich zurückgefahren, also zurückgekommen und boah, das lief irgendwie 6 Wochen gar nicht, dass ich dann gefühlt, das, also jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, ich will gar kein Höhentrainingslager mehr machen.
Weil du es eben jetzt erstmal nur mit schlechten Erinnerungen.
Genau, weil irgendwann probiert man es vielleicht nochmal wieder. Aber
ja.
Nee, das war so meine Erfahrung, aber du bist ja wirklich begeistert davon. Ganz anderes Thema jetzt. Ich habe mir aufgeschrieben, du musst mal ein bisschen Selbstvertrauen Tanja und Christa geben. Die saßen hier im Podcast und da habe ich auch zu denen gesagt, ja, so auch gerade bei Tanja habe ich gesagt, ey, du bist doch eigentlich eine gute Sprinterin, du musst mal durchziehen. Und auch bei Christa letzte Woche.
Ja, was ey, Tanja für eine Entwicklung gemacht hat, auch bei der Bene Ladies Tour, die hat mir so viel geholfen. Ohne die hätte ich die Rundfahrt nicht gewinnen können.
Du hast sehr gutes, gesundes Selbstvertrauen. Das musst du denen auch noch ein bisschen beibringen. Ja. Also die, gerade Christa, die war sehr schüchtern. Ich glaube, an der steckt doch auch viel Potenzial. Und da ist auf jeden Fall drin. Die müssen beide noch ein bisschen mehr an sich glauben. So. Das war also meine Einschätzung von außen. Wollte ich dir noch mitgeben. Aber die machen ihren Weg, da bin ich mir auch sicher.
Ja, sehr gut. Es ist immer mal schön, so eine Meinung zu bekommen von außerhalb. Und ja, es sind 2 tolle Teamkolleginnen, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr loyal und die Christa hat auch eine tolle Entwicklung durchgemacht, sie ist halt einfach ein herzensguter Mensch.
Und sehr jung auch noch.
Ja, und sehr jung, genau, und ich glaube, bei ihr ist schon mittlerweile Selbstbewusstsein schon sehr gewachsen.
Na gut.
Aber ich denke, da zählt da noch viel die Nervosität in einem großen Team und sie will dann da echt auch ihr Job perfekt machen und hat da mehr dann wahrscheinlich auch, das war auch früher sehr häufig mein Problem. Ich habe dann so viel gezweifelt, dass es eigentlich schon in meinem Kopf vorbei war. Quasi, bevor ich überhaupt das versucht hatte. Und jetzt sage ich mir, ey, ich nutze jede Chance und ich versuche es einfach. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber es reißt mir keiner den Kopf ab. Und vielleicht sind das solche Ansätze, wo ich jetzt so schon Erfahrungen gemacht habe, wo man einfach nochmal mit den Teamkolleginnen in gewissen Situationen das einfach mal nochmal... Ja. Einfach nochmal sagt, ey, es hat jetzt zwar nicht geklappt im Training auch, das Anfahren, wenn man mal was übt im Trainingslager, im Teamtrainingslager, das jetzt bald kommen wird, Ja, ist gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, man hilft sich auch gegenseitig immer. Also genau. So ist es nicht. Tanja fährt dann auch abends, also ist dann auch bei der Rundfahrt neben mich gefahren, hat gesagt, so, jetzt musst du aber und du schaffst das und mach. Und die hier, meine Gesamtwertung bei der Holland Ladies Tour, also was da Kasia mit meint, die hat mir auch immer eine ordentliche Kopfwäsche gegeben, hat gesagt, ey, du machst es für dich, du machst es nicht für uns. Ja. Jetzt hast du es halt verkackt. Jeden Tag sind wir für mich gefahren, ich habe es nicht geschissen bekommen. Und dann, als ich die Etappe gewonnen habe, da habe ich ein langes Meeting mit Kasia gehabt, quasi am Abend davor.
Aber sowas ist doch schön, wenn man dann krass, sieht, dass es funktioniert.
Das war irre. Also das war echt Wahnsinn. Da war ich auch sehr, sehr dankbar. Da kam meine Teamkollegin hin und die hat mir echt mental sehr geholfen. Und dann hat es Klick gemacht und es lief. Es ging.
Ja, also eine Frage wäre definitiv auch gewesen, wie glücklich du im Team bist, auch mit deinen ganzen Teamkolleginnen. Aber ich glaube, die hat sich jetzt erübrigt. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass das Team Canyon Swam dein absolutes Traumteam war und du dich sehr, sehr wohl fühlst. Und ja, auch von außen, das habe ich auch schon in dem Podcast mit Tanja und Christa auch gesagt, das ist von außen, glaube ich, so, wenn ich eine Frau wäre und ich würde Frauenradsport machen, dass das irgendwie auch, glaube ich, das Team wäre, wo ich gerne fahren würde.
Oh, schön zu hören.
Das ist ja, also auch... macht, glaube ich, auch marketingtechnisch Außenwirkung sehr, sehr viel richtig.
Ja.
Und ist definitiv ein gutes Team, wo jeder mal folgen sollte und mal schauen sollte. Ja. Ist schon cool.
Also ich denke, alle von uns Rennfahrer sind ja ein bisschen crazy, gell? Und man muss auch nicht mit allen besten Freundinnen werden. Im Endeffekt, ich habe auch dann echt gelernt, einfach tolerant zu sein. Und ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Und deshalb... nicht nur deshalb, aber jede Fahrerin muss man auch einfach so akzeptieren, wie sie ist. Und das finde ich auch das Schöne in dem Team. Keiner versucht, mich zu verändern, sondern mir eher weiterzuhelfen. Und ich glaube, Kritik hört keiner gern, aber ich habe mittlerweile auch gelernt, okay, was Kritik, dass sie dir auch damit weiterhelfen wollen. Und da habe ich auch einfach ein offenes Ohr für und sage, okay, sag mir, was scheiße war, sag mir, was gut war und wir machen es besser. Aber du musst nicht denken, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist bei uns Weibern. Vor Mannschaftszeit war in Innsbruck, da sind auch ab und zu mal ganz schön die Fetzen geflogen bei uns, wo wir uns gegenseitig auch wehgetan haben. Und an dem Tag X wären wir nicht so schnell gefahren, hätten wir im Training nicht auch einige Fehler gemacht und uns gegenseitig wehgetan und dann nochmal richtig sauer aufeinander. Und dann hat man sich ausgesprochen und dann sind auch mal die Fetzen geflogen, wo unseren Physios, die sind aus dem Camper raus, das sage ich dir. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, und dann im Endeffekt haben wir es gesmashed. Und das schweißt halt auch so zusammen. Gell? Ja. Also man hat Erfahrungen gemacht und wir sind ja auch schon länger in der Konstellation zusammen. Und so lernt man sich eben kennen und so baut sich auch eine Vertrauensbasis dann auf.
Ja, hört sich sehr gut an. Jetzt habe ich noch, glaube ich, so ein bisschen, das Radsportthema ist ziemlich durchgerast jetzt hier. Jetzt habe ich noch ein paar kleinere Fragen. Was ist denn dein Lieblingsort fürs Trainingslager bis jetzt gewesen? Die Rocky Mountains, also mein Trainingslager auch wieder. Okay. Ja. Ja, ist auch wirklich schön. Das habe ich auch im letzten Podcast mit Christa schon besprochen, dass das wirklich sehr, sehr cool da ist. Dann die nächste Frage. Ich weiß ja, dass du sehr, sehr gut mit der Christina Vogel befreundet bist, die ich auch unbedingt in meinem Podcast schon mal gerne gehabt hätte. Was leider in Australien, die es ja nicht geklappt hat, aufgrund von Zeitgründen, weil wir beide irgendwie busy waren. Da hatten wir das schon mal besprochen. Aber auch für mich eine sehr, 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 sehr inspirierende Persönlichkeit. Und die gibt dir ja auch viel Kraft und so eine kleine Mentorin für dich, ne? Willst du da vielleicht irgendwie ein paar Worte zu sagen?
Ja, auf jeden Fall im Sport, aber wie auch privat. Ich habe sehr viel Spaß mit Christina und die macht es uns auch sehr leicht, was ihren Unfall betrifft, gell? Was sie jetzt aktuell führt, ist, sie sagt, es ist auch irgendwie ein befreiendes Leben. Nichtsdestotrotz sehe ich, wie viele Schritte jetzt eigentlich für sie, Schritte im Leben, ja, einfach aus dem Auto ein- und aussteigen, was wir jetzt selbstverständlich sehen, bis sie dann ihren Rollstuhl drin hat, wieder draußen hat, wo ich sage, wow, okay, das ist echt Wahnsinn so. Die hat wahnsinnig viel Power und Lebensfreude und sie macht ja auch sehr viel Social Media, gell? Ich bin da ja noch nicht so in der Materie. Durch mein Team wachse ich da mehr rein und ist halt auch einfach enorm wichtig für den Frauenradsport. Und die macht ja dann da auch sehr viel Social Media und ich denke, das ist auch inspirierend für Menschen, die eben ein ähnliches oder einfach auch ein prägendes Schicksal und hatten im Leben. Und das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich sehe sie da, also klar, ich folge ihr da und sehe sie da, aber ich habe ja eher so privat halt in Bezug zu ihr und sehe die Christina. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit und eine richtig gute Freundin von mir, die mir auch immer die Meinung ins Gesicht sagt, aber auch andersrum.
Sehr gut. Ja, aber das ist doch wichtig bei einer richtigen Freundschaft.
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, einfach gute Freunde im Leben zu haben und Familie, die dich immer wieder erden, egal wo du rumreist und egal wie viel Misserfolg oder Erfolg du hattest, du bist immer Lisa oder immer die Christina, egal wie viel Weltmeistertitel, die kam von der WM zurück und war Christina, als wäre nichts passiert. So, das habe ich auch, wo ich sage, ey, das ist echt verrückt, also sehr bodenständig und sie selbst und sie ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit, also die lässt sich davon keinem verändern. Sie ist so, wie sie ist und ja.
Ist das auch so dein Hauptausgleich? Weil das interessiert mich auch mal sehr, was bei Sportlern vor allen Dingen der Ausgleich so neben dem Trainings- und Wettkampfbetrieb ist.
Ja.
Was machst du an einem freien Tag oder wie du jetzt schon gerade beschrieben hast, ist so dein Hauptausgleich, ist das Familie und Freunde?
Ja, also doch definitiv. Also ich kann auch echt dann super abschalten bei meiner Familie zu Hause, weil da geht es einfach auch nicht um Radsport. Da hat jeder sein Hobby. Da gehe ich mal mit meinem Papa auf den Flugplatz oder mit meiner Schwester zum Reitstall oder entspanne mich einfach nur mit meiner Mama im Garten oder so. In Erfurt hast du natürlich schon ein Radsportlerumfeld, aber kannst halt auch mal privat einfach schön was machen und es dreht sich nicht immer nur um Radsport dann. Das ist für mich halt extrem wichtig und deshalb auch meine wenige privaten Freunde. Wie gesagt, muss ja, wenn du so viel unterwegs bist, lieber habe ich dann aber auch 3-4 richtige Freunde und nicht 10. Und aber kann, also weißt du, und man hat ja auch gesehen, so wie die beiden jetzt dann von meiner Schule, wie sich das entwickelt. Und entweder man hält den Kontakt, so wie jetzt, es entwickelt sich einfach, man kann nichts erzwingen. Und das ist mir extrem viel wert und da gehe ich auch gerne Kompromisse ein und sage, okay, von der Rundfahrt, ich muss unbedingt nach Köln-Bonn fliegen, Geburtstag und möchte da für 2 Tage sein und dann kommt man von der Rundfahrt und dann ist man wie in einer anderen Welt, so, gell? Also letztes Jahr von der Wummstour bin ich hier reingeflogen und war bei ihr zu Geburtstag in Bonn. Oh, das war total schön. Und das sind so Momente, wo ich sage, ja, genau das habe ich dann auch gebraucht. Komplett abschalten vom Radsport und die Rundfahrt ist passé und einfach in eine andere Welt zu tauchen. Und natürlich mache ich auch also andere Freizeitsachen. Ich lese ab und zu mal gern und mache auch gerne Yoga.
Buchempfehlung. Von dir an die Fans. Was ist dein Lieblingsbuch?
Da habe ich keine gute Buchempfehlung, weil ich lese eher so, ja, und also nicht spannende Bücher, eher so Liebesromane. Ich glaube, das ist eher cool, was für die Mädels.
Wir haben ja auch weibliche Zuhörer hier.
Oh, ich kann mich jetzt gar nicht so richtig dran erinnern. Aktuell lese ich eine Buchreihe, aber ich glaube, die heißt so.
Du bist genau wie Christa. Christa habe ich auch gefragt nach Lieblingsfilmen, die hat auch keinen einzigen genannt.
Und dann Lieblingsfilmen?
Nee, Lieblingsbuch hatte ich dich gefragt. Christa,
ja, da gucke ich aktuell aber eine gute Serie. Lieblingsbuch, ja, ich kenne die Audrey. Ich müsste nachschauen,
egal.
Die Autorin. Liefern die hat auf jeden Fall sehr gute Bücher geschrieben.
Du musst ja eh noch eine Sprachnachricht mir dann schicken, die ich immer ans Ende der Folge hefte. Dann kannst du den da nachliefern.
Ja, mache ich.
Ist okay. Und was machst du an einem freien Tag in Erfurt?
An einem freien Tag in Erfurt?
Wenn du gar kein Rad fahren musst.
Hey, ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, da stehen ja so mal also so ein bisschen Bürokram an und mal einkaufen und mal dieses, mal was Schönes kochen und so und ja, halt einfach auch die Dinge an, die man erledigen muss dann, ne?
Okay.
Oder ich mache Hotelmama, wenn ich richtig kaputt bin, mal von Wettkämpfen und so weiter. Ansonsten ein schöner Ruhetag ist für mich aber einfach mal entspannt aufstehen und dann einen schönen Kaffee machen und zur Physio gehen. Das ist auch echt, ja, oder halt wirklich was mit Freunden, was Entspannendes machen. Das ist dann für mich nicht shoppen gehen, durch die Stadt rennen, sondern wirklich was Schönes, Entspanntes machen, ja. Und ich will dann auch kein Fahrrad sehen, gell. Also ich bin auch jemand, der sehr gut frei machen kann. Ich will dann kein Fahrrad sehen. Deswegen heute habe ich das echt dann für meine Freundin mich auf den Sattel geschwungen. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt kommt die Ruhewoche zu Hause. Und da habe ich einiges geplant, halt einfach mit meiner Schwester auch. Und einfach entspannen.
Schön.
Mal nicht auf den Sattel. Für dich auch so? Oder sagst du, oh, ich muss jeden Tag auf den Sattel und ich muss eigentlich auch KB fahren eine Stunde?
Aber ich fahre schon viel. Also es gibt nicht sehr viele Tage, die ich frei mache. Ich habe mir halt seit...
Warum, wenn ich fragen darf?
Nee, einfach, weil ich Spaß habe, auch am Radfahren. Also ich
auch an KB fahren, so eine Kaffeerunde dann? Ja?
Also dann mache ich es wirklich so bei mir, dass ich dann zum Beispiel, ich habe mir ein Gravelbike gekauft.
Boah, geil, das ist sehr gut.
Und dann denke ich mir so, zum Beispiel, wir haben hier nicht weit weg von hier, es ist vielleicht so 8-9 Kilometer, ist der Königsdorfer Wald. Aha. Das ist ein Wald, in dem man ganz cool dann Gravel fahren kann oder allgemein Mountainbike, was auch immer.
Interessant.
Ja, dann denke ich mir so, komm, ich fahre jetzt eine Stunde, dann habe ich wenigstens ein bisschen was gemacht.
Aber du weichst ja auch aus, gell? Dann sagst du, okay, Gravelbike, weil es einfach Fun macht.
Und dann nehme ich halt meine GoPro mit oder so und denke mir, ach komm, da mache ich jetzt ein cooles Video oder was auch immer und halt dann an und genieße den Ausblick mal für 10 Minuten, höre 2-3 Lieder so für mich, um runterzukommen. Also, nö, ich fahre schon gerne, aber ich verbinde das dann nicht. Also ich mache dann...
Ja, Musik ist auch ein wichtiges Thema für mich.
Ich guck dann nicht auf meinen Schnitt oder meine Wattzahl, das ist mir dann völlig egal.
Ja, das ist auch gut, genau. Ich mache dann auch wirklich, also mental brauche ich es manchmal auch wirklich dann frei. Also es ist nicht so oft, dass ich dann eine KB-Runde unbedingt brauche, aber finde ich eigentlich schon eine ganz coole Idee, mal sich aufs Bike zu schwingen und einfach mal zu sagen, okay, vielleicht mache ich das dann mal auch, dass ich mit dem Mountainbike zu Hause mal einfach zum Flugplatz oder ein schönes Ziel habe, wo nicht so weit weg ist und einfach Pause mache. Und wo es eigentlich aber nicht, da geht es um die Bewegung, ja, dass man einfach dann nochmal den Körper einfach ein bisschen ansteuert, aber nicht gezielt ums Radfahren, Kilometer und Schnitt. Das ist halt auch eigentlich eine ganz coole Sache, ne?
Dann, was war dein bester Moment bisher in deiner ganzen Karriere, wo du sagst, das war's, das war der beste Moment?
Ja, das ist die Frage. Nach der tollen Saison wurde mir sehr oft gestellt. Ich konnte mich nicht so richtig festlegen, aber es war tatsächlich so bei der Thüringen-Rundfahrt mein erster Sieg. Also es war ja nicht mein erster Sieg an sich, sondern ich habe ja die Healthy Agent Tour gewonnen und auch mal ein Zeitfahren, aber das kriegst du ja im Nachhinein mit. Ja. Aber dann da über die Ziellinie zu fahren und dann zu jubeln, weil ich war da erst über die Ziellinie.
Das hat dich emotional am meisten gekickt wahrscheinlich.
Ja, so, genau. Ja. So, das war ein sehr emotionaler Moment, gell. Es hängt jetzt auch gar keine Medaille dran. Es war eine kleinere Rundfahrt, gell. Aber mein Trainer war im Auto.
Du in Erfurt wohnst, in Thüringen ist so ein bisschen
heimlich. Ja, und diese Ankunft, ich habe echt auch nicht geglaubt, 20 Kilometer Verschluss, ich habe nicht daran geglaubt, dass wir ansatzweise ankommen können. Und dann hat es funktioniert und es war ein echt toller Moment, ja. Aber trotzdem habe ich auch schon sehr tolle Momente jetzt vom Zeitfahren, gell? Also wie das Rennen verlaufen ist, auch wenn ich es nicht gewonnen habe im Endeffekt, wie ich mich da durchgekämpft habe und wie ich quasi auch mal so ein Tief während dem Zeitfahren überwunden habe. Da hängt vielleicht gar nicht schwarz auf weiß, dann vielleicht war ich dann auch im Endeffekt nur Fünfter oder sonst was, aber wie ich das Problem gelöst habe und wie ich mich darauf vorbereitet habe und die Entwicklung, das sind so kleine Momente, die mir mehr bedeuten manchmal als eine Medaille.
Das meinte ich so mit dem besten Moment, genau, dass du halt irgendwie einen Moment hast, der dich viel mehr kickt gerade, als du viel glücklicher macht, als im Endeffekt eine Siegerehrung oder was auch immer.
Ja, das war zum Beispiel jetzt echt der Moment bei der Thüringen-Rundfahrt, als ich da wirklich die Etappe gewonnen habe und ein Moment halt auch bei der Straßen-WM im Zeitfahren. Ich sag dir eins, ich bin mit keinen guten Beinen losgefahren, dass ich da am Ende Fünfte geworden bin, wie ich das Ding dann so... Das war einfach während dem Rennen, wie ich mich da reingefahren habe und wie ich dann trotzdem da mich durchgekämpft habe. Das war so ein entscheidender Moment. Im Endeffekt war es der fünfte Platz mit 2 Sekunden auf den vierten. Aber das war einfach...
Eine Challenge für dich einfach geschafft, so wahrscheinlich.
Genau, richtig, ja.
Und dein Tiefpunkt, wo du sagst, boah, da war so ein Moment, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen?
Das war... 2018 nach meinem Unfall, wo ich vom Auto umgefahren worden bin, dann auch der Unfall von Christina und da war ich einfach sehr dankbar, dass ich mein Team und mein Umfeld hatte. Also ich habe so gezweifelt, ich wusste auch Radsport hin oder her, also boah, das war ein verdammt schwieriges Jahr und da kam einfach alles aufeinander und dann Ende des Jahres wurde ich Weltmeisterin, wie gesagt, mit meinem Team zusammen und einfach dankbar, dass ich da Freunde, Familie und vor allem mein Team hatte, dass ich da durch die Zeit durchgegangen bin. Und da wächst man auch heran. Aber wie gesagt, das Leben ist wahrscheinlich, ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist immer eine Achterbahn. Und es wird nie, ich werde nie immer auf einer Welle schweben und auf einer Welle surfen und immer alle Radrennen gewinnen können. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Ich denke, wenn man so einen Peak hat und die Welle, muss man einfach auch genießen und dann durch die Tiefen auch durchgehen.
Ja, noch drei kürzere Fragen nach dem besten Moment und Tiefpunkt. Nenn uns eine Sache, die uns überrascht über dich, die nicht viele Leute von dir wissen oder die uns einfach überrascht, wo du sagst, ach, das macht dieser Klein. Gibt's da was? Oder willst du kurz überlegen und ich gehe eine nach vorne?
Naja, also ich meine, meinst du jetzt so eine Eigenschaft von mir?
Ja, kann auch eine Eigenschaft sein oder einfach irgendwie ein lustiger Fakt oder so. Als Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich habe auch einen Angelschein oder sowas, weiß ich nicht. So kann ja sein, dass da irgendwas gibt. Ich finde es immer lustig, wenn man...
ach so, ja, also was Lustiges wäre so natürlich, also ich will unbedingt Motorrad fahren, Motorradführerschein machen, aber meine Eltern haben gesagt, also wenn ich so Motorrad fahre, wie ich Rad fahre und die Abfahrten runterfahre, dann bringe ich mich um. Ich sollte es erstmal nicht machen. Das ist halt so vielleicht, ja, und ansonsten ist eigentlich, dass ich... so.
Ja, dass du übelst krass PlayStation zockst oder so, was man so gar nicht erwarten würde.
Nee, ich bin aber auch eigentlich teilweise sehr nachtragend.
Du bist nachtragend?
Ja, das wissen wahrscheinlich nicht viele, aber ich bin sehr nachtragend.
Okay, dann kann ich ja von Glück reden, dass ich mit dir hier sitze auf dem Podcast. Da habe ich mir noch nichts geleistet bis jetzt.
Ja. Richtig, richtig, sonst würde ich nicht hier sitzen. Ja, doch, doch, ja, ich bin wirklich, ja, das gebe ich.
Du vergisst nichts.
Nicht aufzu. Ja, ja.
Okay, was ist nach der Karriere? Was wäre so, hast du schon mal eine Idee oder auch wenn es nur eine Träumerei ist, was macht eine Lisa Klein nach der Karriere?
Du hast ja eben nochmal das Thema angesprochen, wie lange ich eigentlich fahren will. Wie gesagt, solange wie ich richtig Spaß am Radfahren habe und das so weitergeht, will ich natürlich auch noch den nächsten Zyklus fahren und dann einfach mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Es ist sehr viel noch offen und aktuell, ich bin ja noch bei der Bundeswehr. Mhm. Früher wollte ich immer Polizistin werden, wo ich jetzt sage, okay, das will ich auf keinen Fall mehr machen. Jetzt in der Corona-Zeit hat man auch mal echt Zeit gehabt, da auch über sich nachzudenken. Und ich würde sehr gerne in die Richtung, also ich würde gerne im Sport weiterbleiben, in die Richtung auch Ernährung, Sport in die Hinsicht gehen, wo ich da jetzt reingehen möchte. Ich habe mich auch mal ein Grundschullehramtsstudium probiert, ein Semester, wo ich sage, okay, das ist nichts für mich. Meine Schwester studiert zum Beispiel auch Lehramt, wo man da einfach mal so ein bisschen Einblick hat, ob ich überhaupt dann wieder studiere, das weiß ich nicht. Wo es mich da genau hin verschlägt. Aber ich weiß, in welche Richtung es gehen soll und weiß auch genau, also wenn die Tür im Radsport einfach mal zugeht, was in unserem Leistungssport ja, wo man ja ab und zu mal sagt, okay, wenn es nicht immer so rund läuft oder wenn man verletzt ist oder es einfach nicht mehr geht, dass man, dann wird sich auch die nächste öffnen, da bin ich mir sicher und da werde ich auch was finden für mich. Und ja, die Richtung kenne ich und ja.
Sehr gut.
Würde dem Sport auch gerne treu bleiben.
Wie ist das mit Tanlines bei Frauen im Radsport? Ist das ein großes Ding? Das wollte ich noch wissen. Jetzt kommen so ein bisschen so noch die Klischee-Fragen hinterher am Ende.
Siehst du ja, wie ich auch heute rumgefahren bin. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wegen den Socken und so weiter. Jetzt auch. Ich habe natürlich eine Sockenkante wieder. Wenn man dann seine Sommerklamotten, im Winter ist es ja gar nicht so das Thema, aber dann, wenn ich wirklich die Radrennen fahre, es ist so, wie es ist. Wenn ich mit den Radsportlern am See bin, ist es gar nicht mehr so ein großes Thema. Aber ansonsten, wirst du dann, wenn du da als Frau dann in der Stadt rumläufst, da komplett mit den Tanlines, wenn du dann Flipflops anhast oder so, dann gucken sich die Leute dann schon mal doof an. Ich habe mir da echt immer eine Platte gemacht. Mittlerweile sage ich mir, okay, es ist so, wie es ist. Und im Endeffekt habe ich auch jetzt gelernt, weniger darauf zu geben, was andere von dir denken oder über dich sagen. Weil es wird immer diejenigen geben, die halt was Gutes über dich sagen und diejenigen, die was Schlechtes über dich sagen. Mhm. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Es gibt die Neider und es gibt die...
Nee, bei mir gibt es nur Gute
eigentlich. Nur Gute wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, es gibt keinen, der mich nicht
leiden kann. Okay, dann fange ich jetzt mal an, schlecht über dich zu reden. Nein. Ja, ist auf jeden Fall...
Ja.
Ja,
ich, ja, aber kann ich mir vorstellen.
Nicht immer stolz auf meine Tenlines, Mann. Vor allem an Beinen. Also,
Nee, am Bein geht's beim Mann, finde ich. Aber also, ich bin auch Socken und Arme, da achte ich schon drauf ein
bisschen. Achtest du schon drauf, ja? Ja, Socken. Ja, Socken hab ich aktuell habe ich hab verkackt bei den Socken. Das ist schon, Ding ist schon ein bisschen durch, ja.
Dann kommen wir zu der Lieblingsrubrik von mir und auch von allen eigentlich in diesem Podcast. Der heißt Radsport verbessern. Mhm. Da darfst du jetzt eine Sache anzählen, die dich total stört im Radsport oder ja, und sagen, das muss verbessert werden oder eine Idee, die vielleicht auch flapsig gemeint sein kann, weiß ich nicht.
Ja, was mich ab und zu echt belastet halt im Training, auch ich denke auch für sehr viele Freizeitathleten, ich bin auch jemand, der echt motiviert ist, zu sagen, ey, an die Frauen auch, wenn ein Sportler steigt aufs Rad, genauso wie jetzt mit der Judokarin, die kann es eben nicht mehr machen, auch wegen ihrem Knie oder geht zurück auf die Matte, aber es dauert halt einfach. Und wo Radsport sehr schonend ist, wo ich sage, ey, genieß die Landschaft, geh aufs Rad. Und was mich da sehr stört, ist einfach, wenn die Autofahrer halt einfach sehr, sehr rücksichtslos fahren. Ne? Also, wie gesagt, ich wurde selbst schon umgefahren und es sind auch teilweise echt brenzlige Situationen, wo ich sage, ey, das muss doch jetzt nicht sein. Mhm. Überholen, Vollbremsung zum Supermarkt abfahren oder einfach nicht mal kurz warten. Jetzt wurden die Regeln ja auch geändert. Gell? Genau. Also man darf jetzt nebeneinander fahren, aber wenn man dann auch zu zweit nebeneinander fährt.
Ist schon risikoreich.
Also wir fahren wirklich in der Gruppe auch nicht penetrant. Wenn halt eine Strecke ist, wo viel los ist, dann wird halt hintereinander gefahren, Punkt. Und ansonsten, wenn man eine große Gruppe ist, muss man nebeneinander fahren. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn wir zu zweit sind, ist es gefährlicher, hintereinander zu fahren, weil sie noch mehr reinhalten. Und irgendwann ist dann auch kein Platz. Und das ist so, wo ich sage, boah, das ist manchmal hart, wo ich auch zurückkommen und echt so auch ein bisschen fertig bin, so warum muss das jetzt so sein, warum müssen die Leute da so dann gibt's aber auch die andere Situation, die dich mal fahren lassen und sagen, ey komm fahrt und dies und das, wobei es in Erfurt um Umgebung manchmal schon
schwierig ist,
rough, also schon rau ist und das finde ich sollte unbedingt verbessert werden, dass wir auch Trainingsbedingungen haben, wo wir sagen, ey wir müssen keine Angst haben auf den Straßen.
Morgen, wir fahren ja morgen zusammen trainieren, da fahren wir eine schöne ruhige Runde.
Aha, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ich sehe noch ein paar schöne Ecken hier in der Umgebung.
Ne, das kriegen wir definitiv hin und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal war, aber der ist echt sehr, sehr gut, weil geht mir genauso. Also, boah, es gibt richtig Runden hier, so sei das wirklich in die tiefste Eifel oder im Bergischen Land, wo du weißt, okay, wenn jetzt Wochenende ist, kann ich da nicht hinfahren mit zu zweit, zu dritt. Das kann man dann maximal alleine machen. Unter der Woche geht's mal, finde ich. Aber
ja, wir waren jetzt auch unter der Woche in die Richtung.
Aber am Wochenende weißt du dann, okay, da sind so viel, gerade bei schönem Wetter, da sind so viele Autofahrer, sind so viele Motorradfahrer, da kann ich gar nicht neben André oder neben Nils fahren, weil wir können da gar nicht quatschen, weil alle 10 Sekunden kommt ein Autofahrer. Und was mich wirklich so am meisten ärgert, sind diese Typen, die Polizei spielen, die dich dann hupen und dich dann anmachen und was weiß ich, wo ich mir so denke, Junge, ich verhalte mich hier gerade korrekt, du kannst mir gar nichts zu sagen, weil du in deinem Leben unzufrieden bist oder keinen Sport treibst und dick vor deinem Lenkrad sitzt, was weiß ich, musst du mich nicht anmachen. Und ich bis jetzt habe ich durchgehalten, aber ich hoffe auch, dass es nicht dazu kommen wird, aber ich merke auch, umso älter ich werde, umso aggressiver werde ich auch, so dass mich das dann so nervt.
Yeah.
Ich hatte zu Leo am Anfang des Jahres gesagt, ich glaube, Leo, dieses Jahr ist es soweit, dieses Jahr habe ich eine Schlägerei mit dem Autofahrer oder ich trete einem Spiegel ab oder irgendwas. Nice. Weil ich meine, ich bin momentan...
Bringt im Endeffekt auch nichts, ne?
Nicht. Ich will auch niemanden dazu aufrufen.
Es staut sich dann einem an, stimmt's?
Natürlich,
man hatte zum Beispiel eine geile Einheit und dann kurz zum Schluss kommt nochmal so 2-3 Situationen, wo du dir denkst, ey, was habe ich falsch gemacht? Ich kann doch nichts dafür. Ich mache einfach nur meinen Job und ich bin genauso Straßenteilnehmer wie jeder andere.
Richtig.
Das finde ich eben schade und deswegen, also ich bin jetzt zum Beispiel in Girona gefahren, auch im Trainingslager, da war es ein bisschen entspannter, ne? Muss ich schon sagen. Und ja, wenn ich dann jetzt auch so Freizeitsportler sehe, sage ich, fahr Mountainbike. Ist eigentlich schade, weil auf der Straße kommst du ja auch vom Fleck und siehst geile Ecken jetzt da hinten in Ahrweiler oder so. Da kommst du ja auch vom Fleck und willst du eigentlich die Landschaft auch mal genießen. Klar, wenn du richtig schnell Radfahren gehst, da will man nicht die Landschaft genießen. Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin dann, manchmal zieht es mich dann auch runter, aber hoffe ich, dass es da einfach mal entspannter wird teilweise. Ja. Und dann, wie du schon gesagt hast, da geht man dem schon aus dem Weg, ne? Dann sucht man sich die Routen so aus,
genau,
dass
Ding
man
ist
einfach
ja,
Spaß hat dann.
Man fährt Routen, die schon wenig befahren sind, oder man nutzt den Radweg, wenn der in Ordnung ist, ohne Schlaglöcher oder ohne irgendwelche Wurzeln, dann fährt man den ja schon. Und
ja,
fährt auch
das
nicht
machen
ohne,
wir auch häufig
dann,
in Erfurt.
Dann fährt man den und nicht. Ja. Und dann geil sind auch mal die auf der Gegenfahrbahn zum Beispiel entgegenkommen und dann
und
trotzdem
hupen, ja, kenne ich. Wer kennt das nicht?
Was
kennt
mit dir,
das nicht?
Alter? Hast du nichts
nicht?
Im Leben zu tun? So? Also wirklich ganz schlimm. Ja. Und also ich will niemanden zu Gewalt im Straßenverkehr aufrufen, aber man kann da schon mal sauer werden.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Manchmal staut sich dann auf und dann, wie gesagt.
Wahrheit oder Pflicht, Lisa? Was willst du?
Pflicht.
Pflicht, sehr schön.
Wahrheit oder Pflicht, ey, was ist das denn?
Das ist eine der Lieblingskategorien von mir auch.
Oh, schön.
Deine Pflichtaufgabe lautet, ich glaube, das wird richtig geil, da habe ich mich richtig gefreut, als mir die Idee gekommen ist.
Schön, schadenfroh,
ja? Dass du musst es schaffen, eine Sprachnachricht aufzunehmen von Michael Beckert, von unserem alten Trainer, mit seiner ehrlichen Meinung über mich, und die würde ich dann auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast abspielen.
Okay.
Ich würde einfach richtig gerne hören, was er so aus der Retro-Perspektive so über die zwei Juniorenjahre mit mir sagt.
Soll ich das dann einfach, soll ich ihn überraschen und einfach wirklich dann sagen,
das muss jetzt nicht für die Folge mit uns hier sein.
Nee, aber soll ich ihn quasi so ein bisschen auch,
kannst du ruhig ehrlich sagen.
Ich kann schon ehrlich sagen, es kommt dann auch in die...
Es kommt dann im Podcast, kannst du ruhig sagen.
Okay.
Das ist, glaube ich, cool.
Ja. Das macht er bestimmt.
Ja.
Aber ob ich es jetzt sage oder nicht, ich denke, der gibt eine ehrliche Meinung.
Ja, das finde ich gut. Ja. Sehr gut, da freue ich mich drauf.
Okay, über dich, ja?
Ja.
Mhm.
Und ich muss es bei dir einfach tun, Wahrheit oder Wahrheit. Ja, dann muss die Wahrheit jetzt nehmen. weil es interessiert mich wirklich auch. Du hast jetzt gerade schon mal davon geredet, das hat mich schon oft gefragt, wirklich, dass ihr auch im Bus euch mal anzieht und so.
Hm.
Und ich bekomme ja mit, und ich glaube, das ist auch für die Leute super interessant, auf einer Rundfahrt, wenn man so, man lebt ja in diesem Bus eigentlich dann, wenn man da umherfährt. Und was dann bei uns im Bus teilweise abgeht, also auch kurz vorm Rennen, jeder bereitet sich irgendwie einzeln vor, dann gibt es die Fahrer, die irgendwie total nervös sind und auch viermal auf Toilette rennen und so eine Sachen halt. Und ich habe mich mal gefragt, wie läuft das in so einem Frauenbus ab? Ist das ähnlich? Macht ihr auch? Oder erzähl einfach mal, was geht bei euch ab?
Ja, also während den Rundfahrten, also wenn man einen Tagesklassiker hat, ist ja kein Problem, ne? Fährst du wirklich hin, verbringst nicht so viel Zeit, aber bei Rundfahrten, hinten raus wird es dann auch schon mal in so einem Camper dann, wo man sagt, und auch mal sagt es hier, man geht auch mal raus oder man ist halt mal früher unterwegs. Ansonsten macht es halt auch viel aus, wenn man sich gut kennt. Aber wir rennen alle oft auf die Toilette auf jeden Fall. Und bis man dann sein Radio drin hat. Und wie gesagt, die eine braucht halt voll die Mucke, dann ist die andere, die ist noch so in ihrem Traumland. Ist halt ziemlich entspannt. Die andere sitzt wirklich da, ist voll im Fokus. Ich denke, es kommt darauf an, wer welche Aufgabe hat, ne?
Ja,
und
stimmt.
Wer Sprinter, wer das ist und welche Etappe jetzt wirklich ansteht. Aber ansonsten haben wir hauptsächlich auch echt Spaß im Camper vorher. Und
cool.
Dass die Stimmung erstmal gut ist. Und vor ernsten Rennen, wo es halt direkt losgeht, wo man weiß, okay, es könnte jetzt gleich auf die Kante gehen, dann ist nicht allzu viel Spaß, sondern da ist dann auch wirklich Fokus, wo man dann nochmal eine Rennbesprechung macht, nochmal wirklich kurz vorher in sich geht und sagt, ey, wir gehen jetzt da raus, wir schaffen das, wir rocken das und so ist der Plan. Jedem ist der Plan bewusst und da kann man, denke ich, nicht im Camper erstmal eine Party feiern und komplett den Fokus verlieren.
Wer macht die Mucke?
Für Stimmung sorgt wirklich oft Kasia, das muss ich schon sagen. Und die macht auch häufig dann die Mucke, aber ansonsten unterschiedlich. Alexis hat öfter auch mal dann den Beat reingehauen und
Never Dommer.
Genau, Never Dommer. Zum Beispiel. Ja, doch öfter, genau.
Cool.
Ist so eine kleine Stimmungsgranate, die Kasia auf jeden Fall.
Ja, also bei uns mache eigentlich immer ich die Musik, kann man schon so sagen.
Das habe ich ja schon gehört von Herr Beckert aus den Juniorinnen.
Auch,
aus den Junioren, nicht Juniorinnen.
Und auch Manchmal eigentlich müsste man mal eine Kamera so aufhängen so und das dann die
Scheiße,
die
ja. Das wäre cool.
Das wäre super interessant für die Zuschauer, glaube ich auch. Es ist gibt auch nichts Lustiges.
Über die Klamottenwahl. Das ist ja, bei euch auch manchmal so, wenn ihr sagt, was ziehen wir an? Das ist bei uns immer ein großes Thema. Genau, und ey Mädels, wer zieht das und das dann? Und dann tauschen wir uns erstmal alle aus und so. Ja. Und dann diskutieren wir. So, du bist doch jetzt nicht Und dann sind immer so geile Sprüche, wo, du kommst ja aus Manchester. Kein Wunder, du hast ja kein Gefühl für Kälte. So zum Beispiel. Ja. Da kommen auch echt mal krasse Sprüche dann. Oder halt, man disst sich auch mal wirklich vorm Rennen mal eine Zeit lang. Das,
richtig geil, ja. Ja, nee, das ist aber bei uns ganz genau.
So Klamottenwahl also, wahrscheinlich, gell?
Ja, voll, gerade so Frühjahrsrennen, ne?
Ja.
Wenn dann irgendwie so der eine so, ja, fährst du noch mit Armling los und Weste oder ziehst richtig. Du ein Unterhemd an? Also,
was bist du für eine Pussy?
Unterhemd, Alter, es sind 17 Grad, mach mal, braucht man kein Unterhemd.
Wo willst du denn hin? Ja.
Oder dann auch genau diese Sprüche, wenn, wenn jetzt einer weiß, dass er fürs Finale fährt, dann so, naja, also, was, wie, du ziehst Armlinge an? Also du musst doch mitspringen am Anfang für die Gruppe. Also du musst dich schon, also kurz losfahren.
Ja.
Und immer, genau, oder auch so, wenn du jetzt eine Rundfahrt bist, dann gibt es ja auch mal, dass halt manchmal kommt es ja vor, auch dass Leute nicht super gut in Form sind. Hm. Und dann geht es schon bei uns auch so los, oft so dieses, ey, ich sag jetzt einfach mal, ey Matthias, hast du die Etappe morgen gesehen? Puh, ey, so wie du momentan drauf bist, wird das aber ganz schön schwer für dich.
Also, ey, halt die Fresse. Ja, also, genau, haut doch mal nochmal drauf. Ja,
das ist immer schon lustig. Ja. Aber ich wollte gerade auch sagen, es gibt auch nichts Besseres, finde ich, als wenn man so komplett eigentlich fertig ist, so Helm auf Brille und schon Radio hinten drin und so.
Ja.
Und dann gibt es immer einen, der eigentlich schon fertig ist und so, ich glaube, ich muss da nochmal auf Toilette. Und dann wieder, wieder alles ausgezogen.
Ja.
Und dann,
Tiffy ist eigentlich noch, das ist noch gut anzusprechen, die ist ja echt immer die entspannteste von uns und die, wir sind alle schon umgezogen, sie ist nicht mal umgezogen gefühlt und dann kommt sie rausgeschossen und ist meistens so der kleine Nachzügler und dann aber bam, voll da. Ja, das ist echt interessant, gell? Aber jeder hat so seine eigene Routine und ich denke, das ist auch gut so. Und wie gesagt, ich denke, der Spaß sollte da auch, ich habe das Gefühl, umso mehr Spaß man auch dabei hat und man muss schon den Biss haben und die Konzentration, aber auch so ein gutes Mittelmaß, dass der Spaß nicht ganz verloren geht, weil ansonsten zieht man das, glaube ich, auch nicht immer so durch, gell? Und das ist ja wie so eine Rennfamilie. Und
ich finde das auch bei euch, ihr seid ja noch ein bisschen kleinerer Kreis, aber bei uns merkt man das auch extrem, dass wenn man irgendwie mit einer guten Truppe unterwegs ist, dass die Zeit auch verfliegt.
Man fühlt sich wohl. Und
das ist einfach cool, ist auch so die Zeit davor und danach, dass das so richtig Spaß macht, genau.
Ja, und das sind dann auch gute Erinnerungen, die man hat, gell? Dann kommt man nach Hause und ist dann auch echt happy.
Voll.
So, ja.
Ja, also bei mir ist auch zum Beispiel mit irgendwie Taylor Finney oder TJ Eisenhardt, die haben mittlerweile schon aufgehört, aber das waren auch mal mit meinen Lieblingsteamkollegen, weil die waren super cool und mit denen hat man wirklich schon sich eigentlich drauf gefreut, wenn man das Hotelzimmer verlassen hat, irgendwie jetzt eine Stunde mit denen zum Start zu fahren, dann eine Stunde vorm Start mit denen noch ein bisschen rumzublödeln, sag ich mal, oder einfach zu quatschen, weil das irgendwie eine intensive Zeit ist, die man so on the road miteinander verbringt,
Genau, und da ist ja auch die Aufregung auch vom Radrennen dabei, die Anspannung, jetzt. Und das ist schon wichtig, irgendwie, dass man das dann halt eigentlich ganz gut rumkriegt, gell?
Ja,
und
total.
Ich weiß ja nicht, bist du auch ein Typ, der sehr aufgeregt ist vom Radrennen oder?
Es geht total, bei mir ist es so voll abhängig davon, ob ich Leistung bringen muss oder ob es jetzt
Lieder
geht.
Oder nicht, ne?
Genau, also wenn ich jetzt genau weiß, okay, heute muss ich einen Sprint optimal anfahren oder sogar heute wird für dich gefahren, Rick, dann sitze ich auch schon mal da und bin schon so voll in Gedanken, so denkst, okay, ey, das wird und viel mehr Druck. Und wenn ich jetzt einfach weiß, okay, da ist Bergankunft, dann weiß ich, okay, Alter, ich fahre den.
Aber auch
den,
mal schön, gell? Dann ist man mal ein bisschen entspannter.
Dann fahre ich den vorne den Berg rein
richtig.
Und dann sage ich La Paloma, ciao.
Ja,
und
ja. Deswegen sage ich also so und so. Ich denke, ein gutes Mittelmaß machst du auch, aber vom Zeitfahren habe ich da auch meinen Schedule von früh bis spät bis zum Zeitfahren, also ab den Zeiten, wo ich aufwache. Und da bin ich wie so im Flow, gell? Und da ist auch mit mir im Camper nicht so viel zu spaßen. Da habe ich meine Kopfhörer, die du jetzt aufhast, habe ich auf und da bin ich echt voll im Flow und das bin halt im, wie gesagt, auch ich und dann auch die Physios, die haben sich da ganz gut, eingelebt und wissen auch genau so dieses Feingefühl, okay, jetzt brauchst du einfach ihre Ruhe und das und das brauchst du und das und das brauchst du eben nicht und das ist halt dann auch, auch ganz cool, ne? Ja.
Ey, es war wirklich eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Zum Ende kommen wir noch so ein bisschen so, was passiert ist und die Tipps. Das ist bei mir jetzt, was die Woche passiert ist. Ich habe eine spannende News gesehen auf Radsport News, dass der Richard Plugge, der Teammanager vom Team Lotto Jumbo NL anscheinend auch diesen Podcast hört, weil in einer der Anfangsphasen war meine Radsport-Verbessern-Tipp war, dass wir Rückennummern kriegen, dass wir immer dieselbe Nummer behalten für die ganze Saison oder am besten sogar, dass du einfach deine Nummer hast. Also,
oh ja, ist für die und Umwelt
du,
und so weiter.
Dass du auch keine Nummer mehr brauchst.
Ja.
Und genau, und jetzt habe ich gestern gelesen, der Teammanager von einem der größten Teams im Männerradsport hat halt genau diesen Tipp als Idee geäußert. Ich habe mir gedacht, die Idee hatte ich.
Aber ich muss dich loben, echt eine gute Idee. Aber was zum Beispiel mein Ritual ist, das würde ja dann wegfallen, ist, wenn ich meine Nummer dran pinne, dann bin ich so im Rennmodus. Also ich würde die niemals einen Tag vorher machen. Es ist, ja, du hast recht, aber es ist ja so zum Ritual geworden.
Da kriege ich immer Ärger.
Ja, wenn es aufgeht, zerstörst du alle Klamotten. Ja, na klar. Da ist jemand vor. Ja, bei Rundfahrten kann ich es auch verstehen. Und ey, wenn ihr 3 Wochen am Stück Rundfahrt fahrt, das ist ja schon dann jeden Tag die Nummer.
Ich mal die Nummer drauf.
Ja, hast du recht, hast du recht.
Ich drehe immer mein Trikot auf und dann wasche ich.
Ja, dann müsste ich halt das Ritual so sagen, wenn ich da mein Renntrikot anziehe, dann oder da wird sich schon was anderes finden. Aber ey, Respekt, das finde ich eigentlich eine richtig geile Idee. Weil es ist auf der Bahn entspannt, wenn du einfach deine Nummer hinten in Zeit Anzug reinmachst, bapp, dann ist die drin.
Oder stell dir einfach mal vor, jetzt zum Beispiel, du bist halt bei Canyon Swam und ihr seid, wie viele Fahrerin seid ihr?
15.
15, das ist ja nicht so schwer. Und dann sagst du zum Beispiel, meine Glückszahl ist die 7. Und dann steht einfach richtig draufgedruckt schon auf deinem Trikot die 7 drauf.
Geil, ja.
Und du brauchst gar keine Nummer
mehr. Gute
Idee.
Das ist
immer deine Nummer.
Wahnsinn,
und
du bist ja richtig kreativ.
Jeder Fahrer hätte dann so seine Nummer.
Ja, gehe ich voll mit.
Wie in einem Fußballteam halt einfach.
Ja, so und dann die Zuschauer erkennen dich ja dann auch besser eigentlich.
Genau, und du hast noch zusätzliche Merchandise-Einkommen, weil jetzt jemand sagt, ey, ich bin Fan von Lisa Klein und kenne den Swam, ich kaufe mir das Trikot mit der Nummer 7, weil das ist die Nummer von der Lisa.
Ja.
Ja, wäre auf jeden Fall mein Tipp.
Wow, finde ich richtig gut. Das finde ich echt super. Gehe ich voll mit.
Dann mein zweiter Tipp ist schon ein bisschen länger draußen, aber ist das neue Finn Kliman-Album. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man einfach nur empfehlen. Das heißt Pop, sehr viele gute Lieder. Das erste Album ist auch schon sehr gut. Das ist nie.
Das wurde mir ja öfter angezeigt, aber ich habe noch nicht richtig reingehört. Aber ich bin immer offen für neue Musik.
Okay. Ein bisschen melancholisch oft, aber ich mag Melancholie.
Okay.
Und du hast gesagt, genau, das wollte ich jetzt auch noch fragen. Zum Abschluss hast du natürlich deine Tipps noch sagen. Netflix-Serie, Buch ist dir ja nicht eingefallen, aber Netflix-Serie. Yeah. Und weil du gesagt hast, du bist auch sehr musikalisch und du magst Musik, ist wichtig.
Yeah.
Vielleicht irgendwie ja auch Musik, die du gerne empfehlen würdest.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt lange das neue Album von Fritz Kalkbrenner gehört, Good Things, und finde das neue Lied auch von Clouseau eigentlich ganz gut. Tanzen ist halt ein deutsches Lied und macht so Stimmung. Und was mich jetzt zum Beispiel letztes Jahr viel begleitet hat, hat mir auch mein Physio hier, Lasi, Lars Schiffner, hat jetzt einfach ohne alles einfach eine WhatsApp rausgehauen mit dem Link zu dem Lied Hoch. Zur EM, zum Zeitfahren, weil ich wurde dann ja deutsche Meisterin, hat die Rundfahrt gewonnen und so weiter, hat schon echt viele Erfolge eingefahren, aber die EM war eigentlich so mein Schwerpunkt und da habe ich ja dann auch 3 Wettkämpfe gehabt und dann hat er mir dieses Lied halt einfach so geschickt und das hat mich dann so ein bisschen auch begleitet. Ja, ansonsten höre ich halt öfter einfach mal so in die Elektro, da ein bisschen in die Elektroschiene auch mal zum Entspannen und
Netflix-Serie? Ja.
Netflix-Serie.
Wo auch immer.
Ja, ja. Moment. Kann ich dir direkt sagen? wie hieß denn das nochmal? Das sind Survivors. Significant Survivors. Ja.
Nicht schlimm, kannst du dir notfalls auch nachlesen.
Ja, muss ich nachreichen. Mach ich.
Alles gut. Ja, dann sehen wir uns morgen auf dem Rad. Ich freue mich auf die Trainingseinheit.
Ja, und ich habe gehört, ihr habt Ruhewoche, das heißt,
wir fahren locker.
Mal gucken, mache ich schönes Motorpacing morgen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ist mal was anderes, ist echt cool. Auch jetzt so als Trainingsmotivation. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber du bist bestimmt auch froh, Gruppen zu haben und nicht immer deine Stunden auf dem Rad alleine verbringen zu müssen, oder? Wie sieht's aus bei dir?
Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel mit André trainiert. Mit dem kann man noch mal sehr, sehr gut fahren. Und wir sind aber eigentlich immer froh, wenn wirklich alle hier sind. Wir sind ja noch, also Nils ist ja oft da und dann noch jetzt Juri Hollmann wohnt auch hier.
Juri, genau, ja.
Das ist halt schon geil, wenn wir zu viert sind, weil dann zu viert ist für mich so die optimale Gruppengröße. Dann fährst du irgendwie eine halbe Stunde vorne, eine halbe Stunde hinten und dann wieder eine halbe Stunde vorne. Ist immer cool. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 4, 5 Mal mit den Jungs gefahren bin, dann bin ich auch mal froh, wenn ich mal einen Tag alleine fahre und dann vielleicht Podcast, höre Musik oder auch mal gar nichts und fahre einfach so durch die Gegend. Das ist auch schön. Ja, cool. Danke dir, Lisa.
Ja, ich habe auch zu danken.
Super coole Folge.
Ja.
Hat Spaß gemacht. Und
ja.
Komm gut nach Hause heute. Und
danke.
Allen Hörern eine gute Woche. Ciao, ciao.
Ja, bis dann. Tschüss.
Also mein Netflix-Serientipp wäre Designated Survivor. Und mein Buchtipp wäre von Samuel Koch Rolle vorwärts.
Und mit dieser enthusiastischen Sprachnachricht habt ihr nun auch den Buchtipp und den Serientipp von Lisa. Eine schöne Woche wünscht Plan Z.